Donnerstagabend. Stimme zu Marke. Es ist 19 Uhr und ein bisschen. Ich bin völlig platt. Facebook geht wieder. Ich bin wahnsinnig überrascht, dass es so spontan wieder ging. Gut, wir haben ein bisschen was getweakt im Hintergrund, aber jetzt funktioniert wieder alles. Was auch gut ist, weil heute wird es ein ganz, ganz tolles Gespräch, da bin ich mir ganz sicher, weil wir haben das Bier schon kaltgestellt. Und heute zu Gast ist Leslie Vanessa Lill, Schauspielerin, Sprecherin, coole Socke, mega Stimme, Mördertalent, Sprechmodel. Hallo!
Was für ein Intro.
Schön, danke, dass du da bist.
Danke,
Ruth. Ah, das finde ich ganz toll, dass du da bist. Ich freue mich wirklich sehr.
Ja, danke für die Einladung.
Ecki guckt schon zu, siehst du? Ecki ist schon da. Zack. Was ich ja von dir gar nicht wusste. Geh mal gleich mal, komm, wir gehen einfach rein. Was mit Schauspiel, das habe ich gar nicht so mitbekommen, weil ich kenne dich ja nur als The Voice. Also diese Stimme ist ja, die hört man ja aus Tausenden raus. Das ist ja ein Riesenvorteil auch. Du hast eigentlich mit Schauspiel angefangen, so wie ich das gesehen habe.
Ja,
klar.
Genau.
Dad irgendwie Sprecher und Schauspieler, glaube ich, war er auch oder ist nicht so
nee,
viel,
nicht
aber
wirklich,
gesprochen
nicht.
Hat er sehr viel, also es heißt auch da, aber hat irgendwas mit Film hat er auch, glaube ich, zu tun, dann deine Mutter Maskenbildnerin,
genau.
So wie ich das gelesen habe.
Mein Vater war Tonmeister.
Tonmeister,
ja.
Stimmt, Kollege war das, genau, richtig. Ich habe ihn tatsächlich mal als Nachrichtensprecher auch gebucht, daran erinnere ich mich noch, ja, ich habe mit ihm mal, aber ich glaube, das weiß er nicht mehr, das ist schon so lange her, das war noch, ich glaube, es war sogar noch bei 507, also noch. Vor deiner Zeit.
Vor meiner Zeit, okay.
Vor deiner Zeit, genau. Klar, also aus diesem Elternhaus ist es ja relativ logisch, dass man dann irgendwie rüber switcht in was Kreatives. Das wurde ja vorgelebt. Wie entstand das während der Schulzeit oder wie kam das bei dir? Erzähl mal.
Also ich glaube, das kam relativ früh, bevor ich eigentlich wirklich ein Bewusstsein dafür hatte, was das eigentlich ist. Ja, also sowohl Film als auch Synchron. Ich bin damit aufgewachsen, dass meine Mama eben beim Film gearbeitet hat. Mhm. Mein Vater eben früher auch Tonmeister, hat aber schon vor meiner Geburt zum Radio gewechselt. Mhm. Und ich kannte das aber eben, dass meine Mama immer mal wieder Jobs hatte, ne, und irgendwie Werbung gemacht hat. Und ich bin da als Kind eigentlich oft noch mitgekommen. Mhm. Also meine Mama hat für eine Firma gearbeitet, die waren hier außerhalb Münchens, Interteam. Und die haben viel Werbung gemacht.
Interteam?
Bei Interteam, ja.
Ach komm.
Die sagen dir was?
Ja, natürlich.
Genau.
Ja, für die habe ich produziert.
Ach,
na,
lustig.
Klar.
Und da haben meine Eltern eben ganz viel auch gearbeitet.
Aha.
Und
cool.
Und da bin ich eigentlich immer, also was heißt immer, aber schon relativ häufig eben auch mitgenommen worden, wenn jetzt Großeltern oder so keine Zeit hatten, um auf mich aufzupassen. Und es war ja alles auch noch relativ familiär. Und dann wurde ich da ein bisschen so als Kleinkind irgendwie dann da mal geparkt. Und hab da zugeguckt.
Cool.
Und
aber halt nicht bei Filmen, sondern bei Werbung.
Bei Werbung hauptsächlich.
Ja. Ah, okay.
Und fand das total spannend, also zu sehen, wie da Maske arbeitet und dann im Studio. Und fand das eigentlich immer spannend und hab dann natürlich auch immer wieder Kinder gesehen, die da waren. Und hab gemerkt, ach, das ist ja super, die lernen so ein bisschen was auswendig, die hüpfen da vor der Kamera rum.
Ah, okay.
Und dachte mir irgendwann so, das würde ich eigentlich auch gern machen.
Mhm.
Und meine Eltern, die natürlich vom Film kommen, haben gesagt, nee,
ja,
erstmal nicht.
Genau.
Lieber nicht, weil ich glaube, jeder, der in der Branche arbeitet, weiß, mit Kindern ist belastend für alle anderen, ist oft auch für die Kinder belastend.
Ja, das stimmt.
Und haben gesagt, nee, machst du nicht.
Okay.
Und ich war dann wohl doch relativ hartnäckig. Also ich habe dann auch immer wieder gefragt und gesagt, oh, ich würde aber so gerne. Und dann haben die mich natürlich irgendwann auch mal gefragt, als ich da war, gesagt, du Leslie, wie wär's denn? Hättest du nicht Interesse? Und dann habe ich also erfolgreich gebettelt gehabt und dann haben meine Eltern gesagt, gut, dann gehst du halt mal zum Casting.
Ja.
Und hatte dann mein erstes Casting mit, vier. Ne? Habe halt so ein bisschen Text irgendwie auswendig gelernt und da dann irgendwie was aus meinem Kindergartenleben erzählt.
Ach, cool, aber das heißt, schon so früh ging es bei dir los.
Ja,
Hammer.
Ja,
okay.
Und da habe ich dann eben angefangen, habe meine erste Werbung gedreht und habe dann eben diese Werbung gemacht und habe dann, ich glaube, 2 Jahre später.
Welche war es nicht, dass ich die noch vertont habe? Ist ja der Hammer.
Es war eine Erasco-Werbung.
Nee,
Hühnerbrühe.
Okay.
Also Suppe oder so.
Mm.
Und und habe dann 2 Jahre später das erste Mal eben einen Film gedreht.
Mhm.
Und das war irgendwie, das war auf der einen Seite natürlich irgendwie einfach so Faszination. Ja,
ja
ich
klar.
Bin irgendwie unter vielen Erwachsenen. Es war spannend. Und und irgendwie hat es aber auch, für mich war es ja trotzdem irgendwie auch Normalität, weil ich es einfach eben auch von zu Hause gewohnt war. Ja, und so bin ich dann zum Drehen gekommen und in dem ersten Film, den ich gespielt habe damals, mussten wir eine Szene nachsynchronisieren.
Okay.
Da war der Ton schlecht, da saß ich mit meiner Filmmutter irgendwie in einem Bus. Und das mussten wir nachsprechen. Und da war ich dann das erste Mal im Ari-Studio.
Hm.
Und so bin ich dann eigentlich zum Synchron gekommen.
Krass, okay. Das heißt, mit 4 Jahren Hühnersuppe?
Genau, das sind die Karrierepunkte.
Genau. Mit 6 Jahren dann ein Film und dann gleich nachsynchronisiert. Ja, ist ja cool. Aber ich finde es total mega, dass die wirklich deine Eltern auch gesagt haben, komm, nee, erst wenn du um die Ecke kommst und nee, mach mal lieber nicht und nicht gleich rein. Weil ich finde ja, es gibt wenig Sachen, die schlimmer sind als Push-Eltern, die irgendwie, guck mal, mein Kind, fupp.
Also ja, ich glaube, ja. Das ist der absolute Albtraum. Also ich habe das ja auch dann später immer wieder erlebt, auch wenn ich gedreht habe, dann mit Gleichaltrigen. Mhm. Und man eben gemerkt hat, so, die haben überhaupt keine Lust.
Ja.
Und das, wofür du total brennst und was du spannend findest und was du liebst, ist dann für die anderen eigentlich irgendwie eher Last. Und die werden da mitgeschleppt.
Ja, das ist irgendwie nicht ganz so geil. Aber ich habe es ja bei mir, meiner Großen, auch so gemacht. Also in dem Moment, wo sie von sich aus kam und gesagt hat, ich will unbedingt synchron sprechen, da haben wir gesagt, okay, lass mal versuchen. Deswegen, nee, es muss wirklich als Antrieb kommen. Finde ich gut. Aber das heißt, du hast mit 6 Jahren deinen ersten Film gedreht. Und wie ging es dann weiter? Also klar, jetzt hast du dann alles so, hier alle Türen sind offen.
Genau.
Mal ein bisschen Werbung, ein bisschen Film. Synchron habe ich auch schon mal gemacht. Als Kind im Synchron ist man ja relativ schnell dabei.
Ja.
Ja. Aber wie lief das dann? Erzähl mal.
Also ich habe eigentlich zu Beginn relativ wenig Synchron gemacht. Also ich habe nicht viel gesprochen. Immer mal wieder so Kleinigkeiten.
Mhm.
Und habe eigentlich mehr gedreht.
Okay.
Und dann war es eben immer so, naja, wenn ich mal schulfrei gekriegt habe, dann gab es halt wieder irgendwie ein Projekt oder hat man halt so 2 Sachen pro Jahr gedreht.
Ja.
Und so ging das eigentlich dann irgendwie mehrere Jahre weiter. Und dann habe ich irgendwie auch immer so ein bisschen mehr gesprochen und habe dann, glaube ich, mit so 12, 13 das erste Mal dann in einer Kinderserie eine Hauptrolle gesprochen und hatte da dann auch wirklich, also das Glück, irgendwie dann auch eine Regie zu haben, die da wirklich mit mir gearbeitet hat, weil ansonsten, glaube ich, hätte ich jetzt davor eigentlich noch nicht genug Erfahrung gehabt, sondern hätte wahrscheinlich erstmal
mit zwölf ist ja der Punkt erreicht, wo du eigentlich nicht mehr nur auf den Tisch kacken musst, dass es funktioniert, sondern wo du auch was mal leisten musst.
Genau, da musst du dann schon was leisten und wenn du da nicht die meisten Kinder haben ja in dem Alter keine Routine oder Erfahrung, aber es gibt natürlich ja trotzdem manche, die noch jünger angefangen haben und die dann durch Ensemble oder was auch immer für Jobs eben schon was auf dem Kasten haben.
Und ja, ich glaube, Max hat ja auch erzählt, dass er halt von seiner Disziplinnummer sehr dicke da dabei war. Also der hat ja als Sänger bei den, waren es Tölzer-Knaben? Egal. Auf jeden Fall hat er schon ordentlich Disziplin mitbekommen.
Ja,
und somit war natürlich Arbeitsdisziplin da.
Ja.
Haben ja wenig Kinder eigentlich.
Das stimmt.
Weil ich meine, mal 5 Takes zu sprechen ist eine Sache, mal 80 Takes zu sprechen ist eine andere. Das habe ich bei meiner Kleinen gemerkt, die fand das mega geil.
Ja.
Und nach dem 3. Take war dann so, boah, ich würde es lieber gehen. Und das ist halt ein bisschen blöd dann. Darf ich fragen, wen du da hattest?
Ja, ich war damals bei der Marika von Radwani.
Und die habe ich jetzt endlich mal getroffen. Das finde ich sehr schön. Ja. Ich habe schon so viel Tolles von der gehört und bin ihr tatsächlich letzte Woche endlich mal begegnet. Fand ich auch sehr schön.
Ja, und ich glaube, die ist auch so ein bisschen dafür bekannt, dass die Leute wirklich rauspickt und denen echt eine Chance gibt. Ja, und auch wirklich mit denen arbeitet. Auch mit Schauspielern, die sie, auch wenn die älter sind, sagt, ich nehme die mal mit und ich schaffe da mal irgendwie den Raum und die Zeit, dass die auch mal gucken können, wie das wirklich funktioniert.
Weißt du noch, welcher Film das war?
Das war eine Kika-Serie.
Eine Serie?
Die hieß Meine peinlichen Eltern.
Oh.
Da ging es um so ein, 12-, 13-jähriges Mädchen, die extrem unter ihren Eltern gelitten hat. Aber eine sehr lustige Serie. Und da habe ich echt, also glaube ich, habe ich wirklich viel lernen können und habe hab auch richtig Spaß gehabt.
Muss ich mal gucken, ob man die noch findet. Ja. Ah, ich sehe gerade auf Facebook, es setzt immer wieder mal aus. Es tut mir leid. Wenn es euch nervt, geht auf YouTube rüber. Da scheint es ordentlich zu laufen. Genau. Aber wenn wir jetzt schon unterbrochen haben, ich finde es ja schön. Ramona ist dabei. Warte, ich gucke jetzt mal selber in die Kamera. Ramona ist dabei. Ich hoffe, das klappt beim Schlafen ganz gut. Martin ist mal wieder pünktlich dabei. Schön, dass du dabei bist. Ecki ist da. Wunderbar. Wenn wir gut zu hören sind, Aber ich glaube, Ecki hat schon einen Daumen hoch gedrückt. Das funktioniert, glaube ich, ganz gut. Okay, wieder mal zurück zu den wesentlichen Dingen. Das waren dann mit 12.
Ja.
Was war dann mehr zu der Zeit? Mehr sprechen oder mehr drehen? Oder Schule?
Ja, stimmt. Da war ja da irgendwas anderes gab es ja, auch genau. noch. Ja. Nee, ich habe eigentlich zu der Zeit, glaube ich, schon noch mehr gedreht. Obwohl natürlich dann das Synchron irgendwie schnell mehr wird, dadurch, dass du ja wirklich immer mal da einen kleinen Termin, mal da. Es lässt sich ja auch besser irgendwie in den Alltag irgendwie einbinden. Und gerade wenn man in die Schule geht, ist natürlich mal so am Nachmittag 2 Stunden ein Termin besser irgendwie unterzubringen, als gleich wieder irgendwie bei der Schule anzutanzen und zu sagen,
ich bräuchte mir eine Woche frei.
Ich muss mal wieder weg, ja, genau.
Ja, shit. Ja, das stimmt. Das ist einfacher zu organisieren. Wie war das für dich so während der Schulzeit? Kamst du damit klar? Weil ich kenne 2 Lager. Die einen, die sagen, es hat meine Kindheit ruiniert. Also die halt dann zu viel gemacht haben. Mhm. Oder die einfach sagten, okay, mein Gott, Schule musste Prio 1 und ich habe dann halt über Ensemble und ein paar kleine Rollen habe ich nicht viel machen können. Wie lief das bei dir in der Zeit? Ich meine, Pubertät haut ja dann auch nochmal zu und dann hat man auch wenige Dinge Bock.
Das stimmt. Also ich könnte jetzt auch gar nicht wirklich zu 100% noch irgendwie festmachen, wie viel ich wirklich gesprochen habe, also wie viel ich gearbeitet habe. Aber also für mich war es trotzdem immer eine Sache, die ich machen wollte. Also natürlich hat man dann auch mal irgendwie ein Projekt gehabt, wo man dann gesagt hat, jetzt den dritten Nachmittag die Woche hat man vielleicht dann mal nicht so Lust. Mhm. Aber es gehört ja irgendwie auch dazu. Ja. Und ich glaube, es ist auch eine gute Schule fürs Leben, dann auch da mal...
Ja, das würde manchen in der Pubertät sehr gut tun.
Ja, ja, genau. Da mal durchzuhalten. Aber also ich hätte auf keinen Fall das Gefühl, dass mir das in irgendeiner Art und Weise meine Kindheit oder so ruiniert hat. Ich habe das irgendwie immer als ein Privileg empfunden, dass ich das machen darf. Und gerade so schulfrei oder so hat es ja auch nur gegeben, wenn man einigermaßen okay in der Schule performt hat. Und ich war jetzt...
Das wollte ich gerade fragen. Ja. Wie war denn so die Performance? War das okay?
Ich würde sagen, gesundes Mittelfeld. Also ich war jetzt keine...
Was würden deine Eltern sagen?
Ich hoffe das Gleiche. Ja, okay. Also ich war keine super motivierte Schülerin. Mhm. Ich glaube auch dadurch, dass ich ja natürlich schon so früh irgendwie angefangen habe mit Drehen und Synchron, habe ich auch nie wirklich drüber nachgedacht, ich muss jetzt hier eine super Leistung hinlegen. Also ich habe gewusst, okay, Abi wird gemacht. Und irgendwie die Sachen, für die ich irgendwie einigermaßen begabt und interessiert war, die liefen auch einfach so super mit. Und mein Gott. Und in den Dingen, in denen ich schlecht war, da habe ich so viel Zeit investieren können, wie ich wollte.
Funktioniert sowieso nicht.
Hat eh nichts gebracht, nee. Also.
Dann habe ich auch noch gelesen, dass du auch Ballett gemacht hast.
Mhm.
Also das heißt, das war eins von diesen Punkten, die du nebenbei auch noch gemacht hast in der Zeit.
Ja, aber das war jetzt, also ich habe... so wie Kinder halt diverse Sachen so in ihrer Freizeit machen, wurde ich ins Ballett gesteckt. Also und da habe ich dann halt irgendwie auch 10 Jahre getanzt und habe irgendwie
Tennis
gespielt. Aber ja, das ist jetzt
meine
nicht...
Meine Töchter haben ein halbes Jahr ausgehalten, dann machst du
das. Ja, also ich glaube, das ist zum Beispiel auch eine Sache, da wurde ich auch... Das ist so eine Sache, wo ich weiß, da wurde ich von zu Hause, glaube ich, fast ein bisschen mehr dazu gewachsen. Das ist gut für dich, da bewegst du dich ein bisschen, da kriegst du eine gute Haltung. Da hat man mich mal... Da wurde ich, glaube ich, eher dazu...
Und was sagst du jetzt dazu?
Da würde ich jetzt dazu sagen, die 3-4 Jahre hätte ich vielleicht streichen können.
aber dass es nicht schlecht ist. Also es
Nein,
ist
natürlich
für die Haltung
nicht.
Und für alles ist
absolut,
echt gut.
Absolut, ja, ist ja fast mit all den Sachen so, dass das man sagt, ja, mein Gott, hat einem natürlich was gebracht, weil man über egal was es ist, man ist ja über jedes bisschen froh, was man irgendwie extra kann. Und ich meine, gerade auch im Schauspiel ist es so, da haben die Leute ja Listen mit 80.000 Sachen und Fähigkeiten, die man irgendwie hat. Da tut es mit Sicherheit nicht weh, eine noch mehr irgendwie drauf schrauben zu können.
Warst du eigentlich ein Schreikind?
Nee.
Wie geht dann so eine Stimme? Weil das ist eine Wahnsinnsstimme. Also jedes Mal, wenn wir aufgenommen haben, war ich immer hin und weg, weil ich gesagt habe, wie sympathisch kratzig, also so mehrdimensional, also Hammer.
Danke erstmal. Obwohl ich jetzt sofort Nein gesagt habe, meine Mutter hat gesagt, dass ich als Kind eigentlich nicht viel geschrien habe, außer dass ich wohl sehr verfressen war und wenn die Flasche nicht kam, habe ich, glaube ich, schon relativ gut geplärrt. Also wohl doch so sehr, dass ich einen Nabelbruch hatte. Ich glaube, 4-5 Monaten, weil ich so geschrien habe.
Ach komm.
Aber nur aufs Essen bezogen und ansonsten war ich wohl ganz ruhig. Also die Stimme, weiß nicht, woher die kommt.
Gibt es noch andere Thesen? Unser Bier wird warm.
Ja, also davon kommt es nicht.
Ja, genau.
Also ich bin keine Raucherin, davon kann es schon mal nicht kommen.
Mhm.
Aber ich glaube, ich habe immer schon eine relativ tiefe Stimme gehabt, auch als Kind schon. Also.
Aber super. Und ich meine, ich kann mir das dann vorstellen, dass man wirklich im Synchron dann sagt, hey, die Stimme, her damit. Also.
Ja, also weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, dass es oft ein Vorteil ist, weil man sagt, man hat Wiedererkennungswert. Mhm. Aber wird ja beim Synchron jetzt auch nicht unbedingt immer gewollt.
Das stimmt, aber da kommen wir nachher nochmal dazu.
jetzt nicht.
Jetzt noch nicht, weil ich wollte noch so die Entstehungsgeschichte, Making of Leslie Vanessa, wollte ich jetzt nochmal so ein bisschen, wie das entstand, durchgehen. Hast du dann, war das talentbasiert oder hast du irgendwie eine Ausbildung gemacht und nochmal dazu? Kam dann irgendwas, wo du gesagt hast, okay, ich muss jetzt doch so ein paar Pfund nachlegen im Sinne von, ich kann jetzt Sachen herstellen, ich brauche eine Schauspielausbildung, ich muss da ein bisschen ran. Hast du da in der Richtung dann weitergemacht oder wie lief das dann? Oder ist das wirklich alles nur Talent?
Nee, also ich habe dann, als es zugenommen hat, dass ich auch eben mehr gesprochen habe, auch eben gerade noch so während der Schulzeit, dann lief das dann alles noch ganz gut und dann habe ich irgendwie mein Abi gemacht und dann habe ich gewusst, okay, ich möchte jetzt erstmal ein bisschen arbeiten und nichts machen, 17 Abi, nicht direkt irgendwie ein Studium oder so starten. Und ich habe ja eigentlich auch gewusst, dass ich irgendwie in der Branche bleiben möchte. Mhm. Und ich wollte jetzt auch nicht unbedingt ans Theater oder so. Ich habe meinen absoluten Respekt an alle Theaterschauspieler. Ich finde es faszinierend, aber ich habe gewusst, okay, das ist, da fühle ich mich nicht zu Hause. Ich bin auch beim Film aufgewachsen. Das ist irgendwie das, wo ich hin wollte. Und habe gewusst, okay, also wenn dann privat irgendwie Unterricht und sowas zu nehmen. Und ich bin dann auch an einen Punkt gekommen beim Synchron. Also wie du sagst, davor, es fällt einem alles immer so ein bisschen auf den Schoß. Ja, es wird alles so richtig schön auch irgendwie hingelegt vor einem. Und man kriegt eigentlich alles so schön serviert.
Auch mal vorgesprochen, wenn es ist.
Genau, und so. Und im Notfall am Anfang tippt dir noch jemand auf die Schulter, damit du einen Einsatz kriegst.
Ja, genau.
Naja, und man hat, glaube ich, dann schon irgendwie, also man behauptet sich schon ein bisschen. Ich habe aber dann gemerkt, dass ich irgendwann... So, auch wenn die Stimme dann ja trotzdem sich auch irgendwie, auch bei Frauen schon verändert.
Natürlich, klar.
Und ich habe irgendwann gemerkt, habe ich davor nicht so viel gesprochen, aber gerade mit 17, 18 macht man dann trotzdem viele, diese Serien, diese ganzen so Disney-Formate und so. Und wovor ich immer Angst hatte, war dieser Synchronton, den ich da schon immer miterlebt habe. Und ich glaube, in dem bin ich jetzt nicht verfallen, aber trotzdem, man ist eben immer so wahnsinnig in der Höhe.
Ja.
Und irgendwann habe ich gemerkt, meine normale Stimme, also meine Sprechstimme, mit der ich durch den Alltag gehe, die ist tiefer. Und jedes Mal, wenn ich ins Studio gehe,
geht sie weit nach oben.
Geht die sofort hoch.
Ja, okay.
Und ich bin einfach nicht mehr irgendwie runtergekommen. Mhm. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, ich habe keinen richtigen Zugang mehr zu meiner Stimme.
Okay.
Und, und da habe ich dann Unterricht genommen.
Ja.
Und also habe Sprechunterricht genommen. Um da irgendwie reinzufinden, also weil ich gemerkt habe, es funktioniert einfach. Es funktioniert nicht mehr so richtig.
Aber das ist oft so ein Punkt, das erlebe ich bei ganz vielen Sprechern und Sprecherinnen, dass natürlich die, sobald die entweder ein Mikro sehen oder einen Kopfhörer aufhaben, die Stimme ganz woanders hingeht. Lustigerweise im Synchron merke ich, die geht mal nach oben.
Ja.
Sobald ein Mikro da ist, ey! Und bei Werbung, sobald der Kopfhörer auf ist, geht sie runter.
Ja, klar.
Total krass. Aber ja, da muss man auf jeden Fall gegenarbeiten. Das Dumme ist, wenn man sich daran gewöhnt, wenn man das durchzieht. Nehmen wir mal an, du sprichst jetzt 5 Jahre Disney. Dann ist der Hebel irgendwie sehr schwer umzulegen, dass du immer sagst. Wobei ich jetzt nicht Disney verurteilen möchte.
Nein,
es ist nur einfach intensiver. Also alles, was auf Disney ist, ist einfach so 10% intensiver
und
als
auch alles andere,
sonst.
Auch Zeichentrick oder sonst
sowieso.
Was. Es ist einfach alles drüber. Du arbeitest mit so viel Druck.
Mhm.
Und das dann woanders irgendwie komplett wieder... das loszulassen, um auch natürlich zu klingen und das aber trotzdem mit einer gewissen Fähigkeit, die Dinge trotzdem irgendwie wieder reproduzieren zu können und einen Satz vielleicht 5-10 Mal machen zu können, aber dann halt mit den 2 kleinen Pausen, die da drin sind und es dann aber halt trotzdem natürlich klingen zu lassen, ist dann irgendwie trotzdem, ist dann eben erst recht harte Arbeit, glaube ich.
Schauspiel. Ja. Genau. Ja, aber cool. Das heißt, du hast dann eher dich privat weitergebildet, bist jetzt nicht in eine Schauspielschule gegangen, sondern hast Kurse halt
Kurse, absolviert. Coaching.
Genau. Sehr cool. Bei wem, wenn ich fragen darf, so alles?
Ich war bei Martin Pfister, heißt der. Der hat mit mir ganz viel...
Also einfach nur Neugier, weil ich wissen möchte, wer der so gute Arbeit leistet.
Also vor allem, der hat mich auf jeden Fall von da oben runtergeholt.
Ja.
Und ansonsten natürlich, ja, halt Coaching auch im, halt vor allem im Fernsehen, ne, Filmbereich. Und ich habe das Gefühl, dass das schon beides gut tut. Und also ich auch beim Drehen profitiere ich vom Synchron.
Ja.
Und andersrum natürlich genauso.
Das ist ja sowieso sich gegenseitig befruchten, finde ich. Also so wie ich Synchron cool finde, wenn du auch Werbung beherrschst, Voice-Over und Dreh und bei Gesang bin ich mir nicht ganz so sicher, ob das so gut ist. Singst du auch?
Ich war auf dem musischen Gymnasium und ich habe sogar mein Abi mit klassischem Gesang gemacht. Aber das ist jetzt nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal.
Also es ist schon so ein bisschen Stimmtraining und so
also
weiter.
Also ich habe zu der Zeit, ich glaube, was hatte ich? Ja, so 3 Jahre Gesangsunterricht.
Okay.
Da merkt man natürlich, sobald man nichts macht, geht da natürlich schon ganz schön was verloren.
Echt jetzt klassischen Gesang?
Ja.
Wow.
Ja, und habe halt dann in der Schule einen Kammerchor und das alles mitgemacht. Und ja, ich könnte jetzt nicht sagen, dass mir das jetzt extrem geholfen hätte im Synchron oder im Sprechen, aber es ist auf jeden Fall eine Bereicherung. Mhm. Ich glaube, gerade wenn es um die Atmung geht, da lernt man schon was.
Also ja, Zwerchfellatmung bringt auf jeden Fall, Bauchatmung bringt auf jeden Fall eine ganz schöne Menge, das ist ganz klar. Cool, das sind so die Hardfacts. Ich hätte mich interessiert, wie bist du da hingerutscht? Weil es gibt ja sehr viele, die sagen, oh, ich werde nicht auf eine Schauspielschule genommen, was soll ich jetzt machen? Es gibt immer noch mehr Möglichkeiten, da auch mit Kursen sich weiterzubilden. Und du drehst ja regelmäßig. Du hattest ja, lass uns da einen kurzen Moment zurückgehen. Nach dem Abi hast du gesagt, ich will jetzt erstmal arbeiten, bevor ich dann studiere.
Dann kam es einfach nicht dazu.
Ja, genau. Ja. Aber das lief dann einfach reibungslos weiter und du bist jetzt dabei geblieben und du...
Ja, also ich habe schon, wirklich auch Glück gehabt. Also das auf jeden Fall, dass das alles so super ineinander übergeht, ja, da, also schätze ich mich auf jeden Fall sehr glücklich. Aber ja, ich habe halt dann irgendwann auch gesagt, ja, ich bleibe halt dabei, ich möchte das weitermachen. Und dann, ja, glaube ich, habe dann eben gerade so um den Dreh 18, 19, 20, glaube ich, macht man auch nochmal wirklich so einen Schub oder auch hat auch merkt man auch nochmal, ja, man macht auch vielleicht Rückschläge oder erfährt Rückschläge, die man irgendwie einstecken muss, weil, wie du eben auch sagtest, ja, man kriegt nicht mehr für alles irgendwie einen Applaus. Ja,
genau.
Sondern man muss das irgendwie nochmal einen neuen Zugang irgendwie zu dem Beruf finden.
Das stimmt. Jetzt ist ja, wir leben ja heute auch in einer Zeit, wo jetzt die Generation nachkommt, so schätze ich dich nicht ein, aber ich sage es mal, in diesem Alter fängt es so ungefähr an, wo du jetzt bist, wo die Kids aufgewachsen sind mit dem applaudierenden Töpfchen, wie ich das mal so nenne. Also, dass es schon Applaus gab, wenn man nur ins Töpfchen gemacht hat und irgendwie das da schon lobt mich. Weißt du, ist immer so ein, ja, ich will aber dafür gelobt werden und ich bin auch derjenige, der sagt, ich lobe, wenn mehr als verlangt gemacht wird, aber wenn ich sage, leg die Flasche dahin, muss ich danach nicht klatschen. Ich glaube, das ist halt relativ schwierig. Also ich stelle mir das auch beim Synchron gar nicht so einfach vor, weil es ist in dem Alter halt wirklich schwierig, dann plötzlich in die Performance reinzugehen, weil man merkt halt sehr schnell, okay, da fehlen die Basics und das ist halt das. Und vorher als Kind, ja, mein Gott, dann wird es dir vorgesprochen, machst du es halt mal. Wie bist du da so mit eben nicht mehr Goldkrönchen auf, sondern dass auch mal was nicht geklappt hat? Wie bist du damit umgegangen?
Also ich glaube, erstmal fällt es einem auf, dass man eben am Ende einer Aufnahme dann eben nicht mehr unbedingt jemanden hat, der dann sagt, wow, toll, super, klasse, prima, sondern es wird dann vielleicht ein Danke, tschüss. Und dann muss man erstmal vielleicht am Überlegen, gut,
wie... Laola sieht anders aus.
Ja, genau. Ja. Wie habe ich das jetzt richtig einzuschätzen? Okay. Habe ich was falsch gemacht?
Ja.
glaube aber, dass da auch oft so der Vergleich fehlt, weil also ich jetzt auch aus der Generation schon komme, in der wir eigentlich kaum noch zusammen aufgenommen haben oder Kollegen dabei zusehen. Und ich glaube, man auch ein bisschen eine falsche Erwartungshaltung vielleicht hat. Also sowohl, dass man auf der einen Seite denkt, man kriegt vielleicht die ganze Zeit Applaus, aber auch im anderen Extrem, dass man vielleicht eine Vorstellung hat, ja, jeder richtige erwachsene Sprecher, der macht den Take bestimmt beim ersten Mal.
Das ist auch so ein hartes, hartnäckiges Gerücht, was sich immer wieder hält. Das ist furchtbar.
Was heißt Gerücht? Also ich weiß gar nicht, ob das so gesagt wird, aber es wird dir ja manchmal das Gefühl einfach gegeben, wenn du im Studio stehst, dass quasi alles, was dann über den ersten Versuch hinausgeht, sich wie ein, eigentlich, ja.
So nach dem Schema, magst du den wirklich nochmal anschauen oder magst wirklich nochmal
umschauen? Ja, aber eigentlich, dass es eben schon ein Versagen ist, wenn du es nicht sofort hinkriegst. Und das ist natürlich ein totaler Schwachsinn. Also ich glaube, es ist dann wirklich ein Prozess. Und auch dann diese Entscheidung zu sagen, okay, ich will da jetzt, ich bleib da jetzt dran, ich mach da jetzt weiter. Und vor allem ist es eben wahnsinnig viel Übung. Also ich glaube, ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich sagen würde, seit vielleicht, ja, 2, 3 Jahren, wo ich ins Studio gehe und mir auch sicher bin, okay, ich kann das. Ich weiß, das sind meine Sachen, in denen ich sehr gut bin. Das sind irgendwie meine, meine Kernkompetenzen. Ja. Das sind meine Schwächen. Und jetzt mal gucken, was wir draus machen. Aber am Ende ist es ja so, für jedes neue Projekt muss man sich eigentlich auch irgendwie neu beweisen. Und
ja, klar.
Also, und es ist eine neue Herausforderung. Deswegen, und manchmal gibt es auch jetzt natürlich dieses Lob, dass man vielleicht von früher noch kannte, aber es geht ja auch nicht nur mich allein, es ist ja irgendwie auch ein gemeinschaftliches Arbeiten. Mhm. Ja. Ich bin da ja nicht alleine, da ist Regie, Ton, Cut und wir machen ja zusammen irgendwie, wir arbeiten uns ja da durch. Also ich glaube, man hat nicht mehr dieses Gefühl, dass ich da reingehe und ich bin irgendwie der Alleinperformer und alle Augen sind nur auf mir und dann möchte ich am Schluss irgendwie Beifall bekommen. Mhm. Also ich glaube, davon muss man sich auch so ein bisschen lösen.
Wobei ich sagen muss, in München, gut, ich habe jetzt nicht so viele Vergleiche wie Berlin, wir haben das immer wieder als Thema, dass in München ja dieses Family-Business, also man kann ja zumindest dann auch reden im Nachgang. Das finde ich immer
total
ganz wichtig.
Ja. Und man kennt sich eben auch und ich glaube auch damit fühlt man sich natürlich auch automatisch wohler mit der Zeit, weil man weiß, wer sitzt da hinter der Scheibe, was habe ich zu erwarten. Jeder Regisseur arbeitet anders. Mhm. Mit dem einen kann man besser, mit dem anderen kann man schlechter. Manche mögen einen vielleicht einfach nicht, manche mögen die Stimme nicht, dann arbeitet man mit denen eben nicht zusammen. Und ich glaube, man lernt dann aber auch irgendwann damit klarzukommen und auch eine realistischere Erwartung davon zu haben, was das eigentlich ist.
Auf jeden Fall. Aber hat es dann, wie würdest du das sagen, hat es geholfen, dann auch mal das anzusprechen und zu sagen, hey, ich hatte das Gefühl, das hat nicht geil funktioniert? Oder hast du das mit dir selber ausgemacht?
Ja, also natürlich, dass man oft ins Gespräch geht oder ja auch währenddessen merkt, dass was nicht funktioniert. Oder ich habe es auch erlebt, als ich jünger war, dass ich dann vielleicht ein Projekt gemacht habe und einen Tag aufgenommen habe und dann am nächsten Tag eben nicht mehr kommen sollte, dass man dann eben vielleicht ersetzt wurde, weil man vielleicht zu jung klang oder nicht richtig klang oder vielleicht auch einfach nicht gut genug war, ja, noch nicht die Routine hatte oder auch schlecht gespielt hat. Also, und das trifft natürlich, also das trifft einen natürlich hart. Ich glaube aber auch, dass ich das sehr gut vom Drehen kenne, dass man lernt, mit Enttäuschungen und Rückschlägen umzugehen. Also es gehört einfach dazu. Hm. Also,
ja gut, Enttäuschung ist ja im wortwörtlichen Sinn ja bloß das Fehlen einer Täuschung. Also im Prinzip
wird man hat sich die Situation von der wahren Seite gezeigt.
Genau.
Ja, und ich habe es auch erlebt, eben gerade so mit 19, 20, erinnere mich an ein Projekt, das ich gemacht habe. Wir haben ein neuer Regisseur, den ich nicht kannte, wir haben aufgenommen. Und ich hatte das Gefühl, dass es eigentlich gut lief.
War das synchron, der Film?
Es war synchron. Und es lief gut, ja, super, prima. Ach ja, komm, eine noch, kriegst du schöner hin. War eine Stunde früher fertig. Ich hatte eigentlich ein gutes Gefühl.
Okay.
Und bin raus und habe irgendwie dann noch so meine Bögen ausgefüllt, alles reingeschrieben. Und dann höre ich, wie der Regisseur eben ans Telefon geht und rausgeht. Und ich höre, wie er sagt, ja, schlecht. Nee. Ja, richtig schlecht. Nee, die kann nix. Und dann gemerkt, der spricht über mich. Und da ist mir natürlich das Herz in die Hose gerutscht. Ja, also das ist ein Schlag ins Gesicht, den du erlebst. Und ich war wirklich, also wie gelähmt, bin dann da irgendwie nach Hause. Ich dachte, mein Gott, was mache ich denn jetzt? Ja, also wie gehe ich jetzt mit der Situation um? Ich habe dann eben mit der Aufnahmeleitung telefoniert. Die hat dann mit dem Regisseur telefoniert und ich gesagt, ja, soll ich denn überhaupt wiederkommen? Ja, also bringt das überhaupt noch was, dass wir dieses Projekt dann zu Ende bringen? Ja. Und also ich bin dann am nächsten Tag nochmal gekommen und er wusste dann auch Bescheid, dass ich das eben mitgekriegt hatte. Und hat mich dann auch darauf angesprochen und gesagt, ja, er hatte sich eben eigentlich jemand anderen auf die Rolle gewünscht und es hat nicht funktioniert. Naja, und dann habe ich gesagt, ja, also ich kann das verstehen. Ne? Es ist eine Geschmackssache. Stimmen,
ja, klar.
Was dem einen gefällt, das findet der andere furchtbar. Jetzt müssen wir es halt irgendwie zu Ende bringen. Und es war natürlich grauenvoll, weil es war eine furchtbare Erfahrung. Aber im Nachhinein kann ich ja nur sagen, ich bin froh, dass es mir passiert ist, weil es schon auch mal, vielleicht jetzt nicht in der Extreme.
Ja, wollte gerade sagen.
Aber es tut schon auch mal, glaube ich, gut, das Ganze wirklich richtig zu hinterfragen.
Und also auch eine gewisse Erdung, glaube ich. Eine gewisse Erdung tut manchmal auch mal ganz gut.
Und auch zu sehen, wie sicher bin ich mir eigentlich in meinem Können, weil ich war total verunsichert.
Ja, klar.
Weil ich aber eben auch noch nicht das Können hatte, um mit Sicherheit zu sagen, nein, ich weiß, dass er zu 100% nicht die Wahrheit sagt.
Ich meine, das Fiese in so einem Job ist ja, du bist ja von diversen Befindlichkeiten auch abhängig. Das heißt, wenn ein Regisseur, nehmen wir mal an, da sitzt jemand, der ist sein zweiter Job vielleicht. Ja, jetzt suchst du was?
Ich habe Angst, dass ich abstürze.
Nee, ich habe dich schon arretiert. Du hast noch genug Luft. Der Paddy hat nur vorhin gemeint, das muss symmetrisch mit dem Fenster sein. Mhm. Deswegen musste ich den Stuhl da so rüberschieben. Okay. Ja, aber gut. Nein, ich fange dich hoffentlich.
Okay.
Nein, also ich glaube, diese Befindlichkeiten sind ja auch so auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und wenn jemand unerfahren ist, natürlich macht man das nicht, kurz danach nicht zu gucken, ob jemand noch da ist und dann drüber zu reden. Das ist ja auch ein Zeichen von... Das musste ihm auch mal passieren wahrscheinlich. Das,
ja.
Also ist mir auch passiert, ganz am Anfang übrigens, irgendwie noch einen Satz zu sagen und so. Ah, hi.
Ist schon gar keiner mehr.
Ja, scheiße. Oder was auch gerne mal passiert bei ISDN-Schaltungen, dass man einfach noch drauf ist. Und einfach so, boah, waren die doof. Ja, genau. Aber hey, das ist der Lernprozess und der muss ja irgendwann auch stattfinden. Was ich nur so kritisch finde, ist, Künstler sind ja sensible Seelen. Und muss ja auch sein, sonst könntest du das ja gar nicht machen. Und das große Problem ist, wenn du natürlich dann sowas erlebst, beziehst du das erstmal natürlich primär auf dich.
Klar.
Kann sein, dass es bei ihm wirklich nur, er wollte seine zukünftige Ex-Freundin auf dem Job haben. Du weißt es ja nicht, weißt du?
Ja, es kann ja sonst was sein.
Und irgendwie, du hättest wahrscheinlich Hand schon Überschlag machen können, das wäre scheiße gewesen.
Ja.
Weil wenn der ein bestimmtes Bild hat, ich sehe es in der Werbung ja auch total oft, wenn die schon irgendwas Layout gesprochen haben und sich auf dieses Layout so eingeschossen haben, dann kannst du performen, was du willst. Du wirst es nicht treffen. Das geht nicht. Und ich glaube, die große Kunst ist dann hinzugehen und zu sagen, okay, ist nicht meine Schuld. Also es passt halt nicht. Das heißt aber nicht automatisch, du bist schlecht.
Überhaupt
sondern
nicht.
Sondern es matcht halt nicht. Aber das muss man erstmal zusammenkriegen. Und ich glaube, das ist ein Riesenproblem.
Total. Ja. Und gerade musst du ja beim Synchron nicht nur mit den Leuten matchen, die da vor Ort sind, sondern ja vor allem eben auch mit deiner Rolle oder mit deinem Schauspieler, den du sprichst.
Ja,
und auch wenn man das davor, wenn ein Aufnahmeleiter dich besetzt, manchmal passt es eben trotzdem nicht so gut, wie man sich das vielleicht erhofft hätte.
Auch das ist ja eine persönliche Meinung.
Ja.
Also auch da ist es ja ein persönliches Empfinden. Ich glaube, die passt da super drauf.
Ja.
Und kann auch sein, dass man daneben liegt. Das ist ja alles menschlich. Aber Total. Ich glaube wirklich, ein Riesenproblem ist es, sich dann nicht entmutigen zu lassen. Also, dass man nicht denkt, okay, ich kann wirklich gar nichts. Also, ich habe das oft gehört, dass wenn sowas passiert ist, dass dann sofort die Grundsatzdiskussion anfing. Bin ich überhaupt in der Lage, das zu machen?
Und ich glaube eben gerade, wenn man noch nicht so lange in dem Beruf ist. Und das heißt, das ist eine Sache, die du vielleicht erst als Erwachsene angefangen hast. Dann hast du ja, es ist ja nicht nur deine künstlerische Fähigkeit, sondern eben auch wirklich dieses Handwerk, weil Synchron ja trotzdem was auch sehr, sprechen, was sehr Technisches ist. Und,
absolut.
Und überhaupt sich darin schon allein sicher sein zu können, dass man das alles richtig macht, ist schon harte Arbeit. Und
was halt hilft, ist dann zumindest deinen Werkzeugkasten sauber zu füllen und zu sagen, okay, also es kann zumindest nicht an meiner Technik liegen, es kann nicht an meinem Kenntnisstand liegen, es kann nicht an meinen Fähigkeiten liegen, also die sitzen alle.
Ja.
Und ich glaube, das hilft dann schon wahnsinnig, wenn man sagt, okay, es ist wirklich nur Befindlichkeit, es ist nur oder Geschmack oder halt Nicht-Kompatibilität. Das zum Beispiel auch, war bei mir auch so ein Riesenproblem in den ersten 5 Jahren Studio. Wenn man Ton kreiert, ob man Sounddesign macht oder ob man spricht oder irgendwas, das hat ja alles mit Persönlichkeit einbringen zu tun. Und natürlich, auch ich habe dann angefangen zu zweifeln, hey, ist meine Persönlichkeit überhaupt richtig? Kann ich das überhaupt? Bin ich überhaupt in der Lage, das zu machen? Dabei war es einfach nur eine nicht kompatible Geschichte und das passiert halt oft. Aber ja, ich glaube, das war auch ganz wichtig, dass du das mal irgendwie durchlebt und durchlitten hast.
Total.
Aber schön war es sicher nicht.
Nein.
Oh Gott. Wie gingst du dann damit um? Also ihr habt euch, würde mich mal interessieren, ihr habt euch dann natürlich noch unterhalten und dann gab es das Gespräch eben noch, wo er dann auch mitbekommen hat, hey, ha, die hat das jetzt gehört und hat dann gleich geredet. Weißt du das noch? Wie wurde das dann aufgeklärt? Habt ihr dann weitergemacht oder wie lief das dann?
Ja, also ich weiß dann, dass ich gesagt habe, gut, also es tut mir leid, wenn ich die Erwartungen irgendwie nicht erfülle, aber wenn ich jetzt natürlich das Gefühl habe, jeder dritte Versuch oder zweite wird genommen, dann habe ich natürlich auch nicht das Gefühl, dass jemand wirklich mit mir versucht zu arbeiten.
Ja.
Und ich gesagt, ja, ich würde mir schon wünschen, dass man vielleicht dann es zumindest versucht, konkreter zu werden, auch in den Anweisungen, damit ich irgendwie versuchen kann, das umzusetzen, damit wir das zumindest irgendwie gut über die Bühne bringen können. Und dann haben wir eigentlich genauso weitergemacht wie am Tag zuvor. Also es war, wir haben es dann eigentlich genauso so durchgezogen wie eben davor.
Hast du mit dem auch noch weitere Projekte gemacht?
Nein, wir haben uns dann sehr lange nicht mehr gesehen und sind uns erst jetzt vor einiger Zeit dann mal wieder begegnet, nach so 7, 8 Jahren.
So ein kleiner Tourette-Anfall am Hausflur oder so. Okay. Ja, vor dem Studio.
Ja, keine weiteren Angaben, nicht, dass ich hier in Teufelsküche komme.
Nein, aber es ist halt einfach auch so, ich kenne es von mir selber, manchmal ist eine Kompatibilität, ich habe da mit Dominik auch drüber gesprochen vor kurzem, es sind Dinge passiert, die einfach in dem Moment eine mangelnde Kompatibilität aufgezeigt haben und es hat sich dann hochgeschaukelt, sodass wir dann einfach, ich glaube, 10 Jahre nicht geredet haben.
Ah ja.
Was ich dann einfach auch total doof fand, ja. Und irgendwas muss dann wieder passieren, wo man sich dann zusammensetzt und im Prinzip dann merken, hey, fuck, wir haben total viele Gemeinsamkeiten und eigentlich ist alles total cool. Aber es war halt damals in einer Situation, war es so blöd.
Total. Das ist dann natürlich schade, wenn es dann dazu kommt, dass man nicht mehr miteinander arbeitet oder nicht mehr miteinander spricht. Auf der anderen Seite glaube ich auch, wenn es Leute gibt, mit denen man wirklich nicht gut zusammenarbeitet, und merkt, man hat da wirklich, also es schnürt einem irgendwie die Kehle zu, wenn man da im Studio steht, weil man mit dem Druck nicht klarkommt oder mit der Art, dann glaube ich, sollte man, wenn man das kann, sich das rausnehmen kann, finanziell würde ich sagen vor allem, sollte man es sich auch rausnehmen zu sagen, ich mache das jetzt einfach nicht mehr. Und ich glaube nicht, weil man damit irgendwie sich scheut, sich irgendwie Situationen auszusetzen, die vielleicht unangenehm sein könnten, sondern weil es manchmal ja wirklich an die Substanz geht und man das Gefühl hat, man zieht selbst nichts daraus, der andere ist offensichtlich auch nicht zufrieden mit einem, also hat man eigentlich keinen Grund, um da zu sein. Und ich denke, man sollte dann wirklich auch mal Nein sagen.
Das halte ich für eine absolut gesunde Geschichte. Und du hast gerade gesagt, wenn man sich's leisten kann, ich bin der Meinung, das muss und soll man sich immer leisten. Weil Ja, Miete zahlen, aber dann gehe ich lieber irgendwo, weiß ich nicht, Zeitungen austragen, Regale einräumen, Stundenjob als Kassierer oder sonstiges machen. Ich habe es leider auch viel zu spät erst gelernt. Ich musste auch Mitte 40 werden, bis ich gecheckt habe, hey, Nein ist ein Megawort. Und in dem Moment, wo man sich zu sehr verbiegt, ist es absolut ungesund. Der Ron hat es jetzt gerade mal wieder mal, wie immer, geil auf den Punkt gebracht. Die Kombination aus guter Selbstreflexion und sich nichts scheißen ist sicher ein guter Weg. Und es ist halt das, also dass man einfach selber guckt, okay, habe ich vielleicht Defizit, habe ich irgendwas verbockt? Also ich suche den Fehler immer erst bei mir, ja. Das ist vielleicht auch nicht ganz gesund, aber es ist zumindest hilfreich, dass man dann Haken setzen kann und nach der Analyse
sagen kann. Es sollte ein Gedanke sein, den man hat.
Genau, genau, aber es sollte nicht der einzige sein.
Nein.
Und das ist genau der wichtige Punkt. Und ja, mein Gott, also shit happens. Aber ja, verbiegen würde ich niemandem raten. Das funktioniert nicht. Genau. Dann bist du gereift und hast gemerkt, okay, ja, genau, wir können auch mal einen anderen Weg gehen und dann ist ja auch gut. Hat dir das, blöde Frage natürlich, brauche ich gar nicht stellen, natürlich hat dir das weiterhin geholfen und hast du dann natürlich Souveränität gewonnen und kannst natürlich jetzt souverän damit umgehen. Ich habe gemerkt, du hast früher, Gott, wann haben wir uns kennengelernt? Das war in der Elisabethstraße noch.
Mhm. Ist sogar sehr lange her. Ich habe nämlich auch nachgedacht.
Ja.
Ich war mal mit meinem Papa bei dir.
Mhm.
Und ich glaube, da warst du noch, warst du mal im Keller?
Ja, unten? Da war ich noch im Keller. Genau.
Genau.
Das war sogar noch in der Kaiserstraße. Ja.
Ja.
Genau.
Und da bin ich irgendwie, ich weiß gar nicht, ob mein Vater auch irgendwas aufgenommen hat. Und da bin ich auch kurz ins Studio gehopst. Ich glaube sogar, dass es für Chupa Chups war.
Ja, ja.
Ich habe keine Ahnung, in welchem Jahr. Danach haben wir uns auch bestimmt mindestens wahrscheinlich 10 Jahre nicht gesehen.
Genau, richtig. Ja. Aber es war der, es war der Spot, wo auch ein Banjo-Spieler mit drauf war. Ich weiß es noch. Ja, 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 klar, logisch, das weiß ich noch. Und dann war es, obwohl 10 Jahre können es nicht gewesen sein, weil Elisabeth, das waren dann 5 Jahre, 6 Jahre, irgendwie sowas. Und da habe ich halt nur am Rande mal gehört, du kamst da mit einem Kunden, weil du unbedingt Werbung machen wolltest. Und der hat dich dann direkt mitgebracht. Und ich habe mir dann auch damals gedacht, mit dem Daniel auch drüber gesprochen, nee, wieso buchen wir die eigentlich nicht? Und verstehe ich nicht. Also so mega. Also, Und dann liegt es daran, und deswegen wollte ich nochmal darauf zurückkommen, das hat ja viel mit deiner Stimme auch zu tun. Und die ist so charismatisch auffällig. Also du kannst ja nicht reinmogeln in so ein Casting. Also entweder dominierst du ein Casting oder fällst raus. Also bei dir ist das Problem, du bist entweder Platz 1 oder raus. Und das ist halt genau das. Und das haben wir ein paar Mal einfach gemerkt. Wir haben die auf Castings draufgepackt und wir haben immer so, mega, träume ich nicht. Nee, lieber die Stimme.
Raus.
Ja, und das ist natürlich dann der nächste Punkt, wo man dann drüber nachdenken muss und sagen, oh fuck, was ist da eigentlich los? Aber es hat beides Vor- und Nachteile. Und eine so krasse Stimme zu haben, ist halt einfach, hey, die will ich unbedingt in meinem nächsten Film haben. Funktioniert auch wahnsinnig gut. Also da muss man nur Geduld haben. Das ist halt das große Problem. Und ich glaube, du hast auch unter der Geschichte gelitten, wie viele Menschen, Ungeduld. Also einfach sagen, ich will es aber jetzt. Ich will nicht warten und ich will jetzt. Du bist ja auch in der Sprecheragentur, die dann irgendwie dich versucht hat, auch in das Business zu bringen. Das kann man ja auch nicht mit der Brechstange machen. Das geht ja nicht.
Nee, natürlich nicht.
Genau. Aber wird ja, es wächst ja. Es funktioniert ja.
Gut Ding will Weile haben.
Ja. Aber du hast ja mittlerweile auch ganz gut Fuß gefasst eigentlich, oder?
Ja, schon.
Ja.
Also ich bin eigentlich sehr, sehr glücklich, dass ich so die verschiedenen Baustellen habe und da irgendwie so an allen ein bisschen arbeiten darf. Mhm. Und ich habe damals, als wir uns dann quasi das erste Mal wiedergesehen haben, bin ich ja genau irgendwie mit einem, eigentlich ich glaube für irgendjemanden, der bei euch einfach was aufgenommen hat.
Genau, bin die ich, im Schlepptau gehabt.
Ja. Genau, bin ich da ja gelandet und ich wusste ja, dass ihr viel Werbung macht und da sind wir ins Gespräch gekommen. Genau. Ich habe gesagt, ja, ich habe da einfach Lust drauf, weil das eine Sache ist, in der ich noch nicht wirklich Erfahrung habe und es ist eine neue Sache, die ich eben gerne irgendwie angehen möchte und ich glaube, das ist ganz normal, so wie ich auch jetzt zum Beispiel dann oft sage, ich bin interessiert an irgendwie Off-Texten oder irgendwie sowas zu machen, weil es auch ein Punkt ist, in dem ich noch nicht so erfahren bin und es auch einfach spannend ist natürlich, sich irgendwie weiterzuentwickeln und sich eben auch wieder so neuen Situationen auszusetzen. Und dann muss man eben ja, hoffen, dass irgendjemand dann einen haben will und sagt, okay, die Stimme, das trauen wir uns jetzt. Was ja eigentlich auch völlig irre ist, weil man denkt sich ja, es ist ja, also.
Es ist jetzt, es hängen keine Leben davon ab, das ist klar.
Eben.
Ja. Nein, aber es ist, das ist ja auch dieses Krasse, was so wenig Menschen in der Gänze mitbekommen, was das für ein Rattenschwanz auch irgendwie nach sich zieht. Also was für ein Riesenbrimborium das ja ist und was davon abhängt. Also ich meine, wir haben ja damals der erste so richtige Job, den ich dann ganz cool fand, den wir gemeinsam gemacht haben, war ja eine Versicherung. Mhm. War ja auch Philipp dann auch im Off dabei und so. Und ey, das waren, glaube ich, 14 Sprecher, die dann über verschiedene Längen irgendwie gebucht wurden und gemacht und getan. Also das ist ja riesig. Und dann setzt er natürlich auch alles in Relation. Und wenn die Stimme jetzt zu stark ist, dann verliert der ja. Wenn ich jetzt so eine starke Stimme am Anfang habe, brauche ich eine starke Stimme am Ende. Gott sei Dank, mit Philipp war das dann so.
Ja, klar, es ist ein komplettes Gerüst, was zusammengebaut werden muss.
Genau.
Und was wir als Einzelperson natürlich oft außer Acht lassen.
Ja klar, logisch. Das ist ja das.
Du denkst nur, werde ich gebucht? Ja, nein. Mhm. Hast einen Termin, kommst du hin, ja, toll. Und dann sitzen alle da. Und man denkt natürlich nicht an die ganze Arbeit, die vorab schon geleistet wurde.
Ja, und was das nächste große Thema ist, ist natürlich, sind auch die verschiedenen Castingstufen. Also die Besetzung an sich, die ist eine sehr komplexe Besetzung. Also gerade in der Werbung. Dann hast du mal einen Kunden, der grundsätzlich dein erstes Casting abschießt, zum Beispiel. Also du musst dir das so vorstellen, wir stellen pro Rolle mindestens 10 Leute vor.
Okay.
Das ist so. Also egal, worum es geht, 5 bis 10, ne, 10 sind es eigentlich immer. Und dann suchst du halt voll genau aus. Also diese 10, also wir arbeiten so, dass wir schauen, dass der erste Schwung matcht und zwar perfekt.
Ja.
Also wir besetzen ja nicht nur die Stimme, sondern auch die Persönlichkeit. Wir gucken, welche Persönlichkeit matcht. Deswegen lernen wir auch alle nach Möglichkeit kennen persönlich. Mhm. Und deswegen wissen wir, die ersten 5, die wir vorschlagen, sind eine Punktlandung. Jetzt gibt es Kunden, die sagen, der erste Schwung ist Schema F. Den kannst du schon mal weg. Und erst ab dem zweiten Schwung die an zu arbeiten und dann kommen die guten Vorschläge. Und das ist bei uns halt das Riesenproblem, weil wir natürlich von Anfang an super performen und sagen, das wären genau die richtigen. Und dann musst du auch nochmal nachlegen.
Wie machst du es dann? Mogelst du dann nochmal Leute aus der ersten Runde mit rein?
Ja, unter anderem Namen. Das mache ich dann schon ganz gerne mal.
Die Sprecher sind nur noch durchnummeriert.
Ja, genau. Nee, das habe ich bewusst nicht gemacht. Also wir haben lange diskutiert, ob wir das machen. Also Voice Rabbits zum Beispiel, Vorname und Initial im Nachnamen und Nummer, teilweise sogar wirklich nur durchnummeriert. Wobei es für mich halt schwer ist, weil ich kämpfe ja genau das, Sprecher sind ja keine Nummern. Genau das ist ja mein so Kernthema, wo ich sage, ihr bucht ja Menschen und dann gebe ich den Menschen eine Nummer. Das finde ich ja doof. Also nee, mache ich nicht. Deswegen, das ist ja der Punkt. Und somit wissen alle natürlich, ah, das ist die und die Person. Ist ein bisschen schwierig. Und das kriegen die Sprecher eigentlich gar nicht mit, weil wir ja auch die Sprecher gar nicht anfragen. Weil in der ersten Castingrunde hast du keinen Termin. Und das ist halt immer, mein Standardsatz neuerdings ist ja wirklich, ja, wir alle arbeiten viel zu selten miteinander. Das ist halt einfach so.
Aber für uns ist es wahrscheinlich gut, wenn wir noch zusätzlich erfahren würden, wie oft wir Jobs nicht bekommen, für die wir...
Ist auch deprimierend. Aber auf der anderen Seite ist es auch wieder ein gutes Gefühl zu wissen, okay, die denken an
mich. Da denkt jemand an mich, ja.
Und jetzt mal ganz ehrlich, wir haben, was sind es jetzt, lass mich nicht lügen, aktuell sind es glaube ich so 5000 Sprecher in der Kartei, mit der wir arbeiten. Und es gibt wesentlich mehr mittlerweile. Und ich würde mal sagen, 1000 davon würde ich auch als Sprecher bezeichnen, weil da passiert noch ein bisschen mehr. Also nur weil jemand sagt, geile Stimme, weißt schon, ist das noch lange nicht ein Qualitätsmerkmal. Also und von den 1000 hast du ja meistens eh nur 5, die auf ein bestimmtes Raster passen.
Ja.
Also was weiß ich, jung, tief, rau, dunkel, 2 wüsste ich da halt so mal spontan, ja. Und das ist halt genau der Punkt. Und somit bist du dann meistens auf dem Casting drauf. Und deswegen, ich glaube, es wäre schon deprimierend, so, ah, schon wieder ein Job durch die Lappen gegangen.
Absolut.
Und deswegen kommunizieren wir übrigens auch nicht, wer dann den Job bekommen hat und wer nicht. Also das ist dann auch so ganz schwierig, weil das macht dann wieder so eine Kluft auf, die ich gar nicht haben will. Also das würde ich jetzt hier zum Beispiel.
Aber fragen dann Leute nach?
Ja, manchmal schon. Ja, und wer ist es dann geworden?
Und dann sagt ihr es auch nicht?
Nee. Also,
ach,
nee.
Wirklich?
Ja, nee. Das ist schon, es spielt keine Rolle, weil es hat einfach nicht gepasst. Der Kunde hat sich für wen anders entschieden. Warum, weiß ich nicht. Und je mehr du drüber nachdenkst, desto blöder ist es auch. Also es bringt ja nichts, weil was wird dir jetzt bringen? Ich nehme mal eine Agenturkollegin von dir, wenn ich jetzt sage, du warst vorgeschlagen und es hat mir die Sandra Schwittau gemacht. Was bringt dir das Wissen? Nix.
Ja.
Außer vielleicht, verdammt. Und dann triffst du die auf dem Flur und dann sagst du, Bitch. Weißt du, das bringt ja nix.
Das stimmt. Vor allem, weil
lächerlich.
Gerade bei diesen Jobs ist ja so, ist das meistens irgendwelche Aufnahmen vorab schon verschickt werden. Das heißt,
sowieso.
Es gibt ja nicht mal für uns ein wirkliches Casting,
nein,
sodass wir
nein,
reinkommen und alle den gleichen Text sprechen. Das heißt, ich nee, kann mir selbst ja noch nicht mal den Vorwurf machen, ich habe jetzt eine schlechte Leistung erbracht.
Wobei ich sagen muss, es langsam fängt es wieder so an. Beim Synchron nennt man das ja Casting. In der Werbung nennst du das Punktcasting. Da sagst du, okay, man nimmt mal eine Probeaufnahme in Kauf. Ich meine, das kostet einen Kunden halt einfach mal 500 Euro. Das muss man auch
klar,
mal sehen. Und der sagt halt, boah, will ich das nicht? So manche Kunden haben gemerkt, okay, wenn ich es riskiere, kann es schief gehen und dann kostet es mehr als 500 Euro. Also die haben dann schon gesagt, okay, lass uns mal lieber ausprobieren. Und gerade wenn es um Markenstimmen geht, wird gerne mal wieder ein Punktcasting gemacht. Aber ja, das ist relativ noch überschaubar. Aber die Leute lernen ja auch dazu. Das ist ja genau der Punkt.
Eben, und ich habe es in den letzten Jahren schon auch immer öfter miterlebt, dass entweder ich vielleicht auch irgendwo gesprochen habe und das dann noch mal jemand anders wurde oder eben auch, dass man für jemand anderen dann für den ins Studio gekommen ist, um den zu ersetzen, weil man sich wohl im Vorfeld dann eben doch nicht so sicher war, was man jetzt wirklich für eine Stimme für diese Marke dann eben haben möchte.
Wie kamst du eigentlich so durch die, ich finde es eigentlich blöd, mal sagen, die Corona-Zeit, aber so diese unbeständige Performance-Zeit, also wo man nicht genau wusste, okay, habe ich jetzt einen Job oder ist das Studio doch wieder zu? Hörbücher wurden abgesagt, weil ein Corona-Fall dabei war von irgendeinem Techniker und sonstiges. Du bist ja vielseitig unterwegs. Mal war Drehen nicht so doll, dann war Synchron ganz gut. Wie kamst du durch diese Zeit? Was hast du da hauptsächlich gemacht, außer Urlaub? Ich meine, ich kenne deinen Instagram-Account.
Was soll das heißen? Das letzte Mal am Strand war ich 2019. Ja. Ich habe am Anfang, zum allerersten Lockdown, mir gedacht, keine Ahnung, wusste ja niemand, was wirklich auf einen zukommt. Man hat es vielleicht auch noch nicht so ernst genommen. Ich dachte mir, gut, ich mache jetzt erstmal 4 Wochen gar nichts.
Ja.
Und das hat sich 2-3 Tage gut angefühlt. Dann habe ich schon gemerkt, ich kriege so ein bisschen Hummeln im Arsch.
Ja, klar, logisch.
Was mache ich hier eigentlich? Ja. Und habe dann eigentlich aber, als die Studios wieder aufgemacht haben, wirklich das Glück gehabt, das ganze Jahr irgendwas tun zu können.
Du wirkst gerade, als würdest du dich schämen dafür.
Ja.
Nein, warum? Nein, ich finde es genial.
Nee.
Ganz ehrlich, ich freue mich für jede, die irgendwie durcharbeiten konnte und ordentlich was machen konnte. Ich finde es ganz wichtig und auch ganz toll, tatsächlich.
Nee, ich habe wirklich Glück gehabt. Also ich hatte 2020 dann eigentlich sehr viel sogar zu tun. Habe super viel Synchron gemacht und habe dann eigentlich, ich habe es dann für meinen Teil jetzt Anfang diesen Jahres gespürt. Januar, Februar.
Okay.
Da habe ich dann super wenig gehabt, weil die Serien, die ich vielleicht davor gemacht habe, da sind dann die neuen Staffeln ausgeblieben.
Ja.
Und dann hat sich so ein bisschen irgendwie, verlief alles etwas schleppender. Und habe dann aber das Glück gehabt, dass ich von Januar bis April, als dann ja auch wieder kompletter Lockdown war, gedreht habe.
Mhm.
Und das heißt, das hat mich dann sehr gut über die Zeit gebracht.
Ja, aber das ist doch super. Und das zeigt ja mal wieder, dass es eine ganz wichtige Geschichte ist, dass man eben sich ein bisschen breiter aufstellt. Das ist dann einfach so.
Absolut.
Ja. Und vielleicht auch mal ein Hörbuch macht, weil, mein Gott, dann bist du mit einem. Also, ich hätte hier locker Hörbuch machen können, dann bist du isoliert. Völlig egal. Ja.
Nein, also ich habe wirklich.
Hätte ich vielleicht mal tun sollen.
Wie der Gedanke kommt dir jetzt erst.
Ja, ja. Ich denke mal drüber nach.
Neues Projekt.
Ja, genau. Ich muss mal kurz hier einhaken. Ich sehe hier ganz viel auf dem Chat, dann kannst du mal ruhig einen Schluck trinken.
Ja.
Ecki ist nicht auf Facebook, weil er mal wieder gesperrt ist bei Facebook. Mich hat vorhin 10 Minuten vor dem Talk auch Facebook wieder irgendwie, ihr Account wurde vorübergehend deaktiviert.
Wie schafft man das? so, also so bei Ecki, Ein- und Ausloggen.
Nee, Ecki hat es geschafft, indem er wieder ein typisches AfD-Bashing gemacht hat und halt sich politisch geäußert hat. Ja. Und da ist Facebook ja auch so ein bisschen empfindlich geworden. Genau. Genau, Martin fragt auch gerade, Ecki, dafür wird man gesperrt. AfD-Bashing läuft doch quasi in jeder Comedy seltsam. Ich dachte, das gehört zum guten Ton. Naja, es gibt ja auch Nuancen. Ne? Also das ist ja genau der Punkt. Wunderbar. Ja, und bei mir war das, glaube ich, jetzt zu oft ein- und ausloggen, weil ich halt Streaming-Server und so weiter verbinden musste.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz habe ich da auch gerade so ein rechtliches Thema mit der Gruppe. Also das ist ja auch so, es gibt ja Leute, die finden das, was wir hier oder ich hier tue, nicht gut und gehen da auch gerichtlich dann gegen vor und so. Ja, ja, das gibt da ganz lustige Sachen, aber das, ja, und sowas spielt dann auch immer eine Rolle und deswegen geht es sehr schnell. Aber wir haben ja YouTube und ich hoffe, es läuft da auch ganz gut. Ich merke gerade, dass es ab und zu auf Facebook ein bisschen hackelt. So, jetzt wieder zurück zu den wesentlichen Dingen. Genau, Linda ist dabei, Denise ist rüber auf YouTube gewechselt. Ich switche mit dem Chat mal immer hin und her, dass ich nichts verpasse. Genau. Lockdown-Zeiten, vergiss es. Also wir wissen ja eh nicht, was jetzt noch kommt. Und ich hoffe mal, es wird alles so weiterlaufen. Und im Prinzip fühlt sich's gerade, na gut, wenn ich es jetzt sage, und im November ist dann wieder alles
aber es fühlt sich, ja.
Es fühlt sich gut an.
Ja.
Also wir sind mittlerweile auch entspannt. Man gewöhnt sich jetzt an dieses permanente Testen. Ich denke mir aber auch, das können wir auch nicht die nächsten 10 Jahre so machen, dass wir 3-mal die Woche testen. Also das ist mal ernsthaft. Irgendwie. Also
ich glaube, man hat momentan schwer eine Vorstellung davon, wie es weitergeht. Oder man kann sich darüber den Kopf zerbrechen. Ja. Ich habe für mich gemerkt, einfach in kleinen Etappen weitermachen.
Klar.
Und das ist die einzige Möglichkeit, um irgendwie bei Verstand zu bleiben.
Muss man das? Ja.
Wenn man möchte.
Wenn man möchte.
Wenn man möchte.
Also Ecki hat gerade auch geschrieben, der kennt dich gar nicht persönlich, der Ecki, oder?
Nee, ich glaube, wir kennen uns nur so vom Studio einmal winken und vorbeigehen.
Genau, weil.
Liebe Grüße, Ecki.
Genau. Ich kenne den Gastler nur vom Namen her. Das solltest du ändern, mein Lieber. Ja. Das ist Ecki in jung und gut aussehen. Nein. Aber von der Stimme her.
Nehmen wir uns nichts, oder?
Ihr nehmt euch nicht viel. Ihr nehmt euch nicht viel. Das ist genau der Punkt. Ich wollte ja nochmal darauf zurückkommen zu dem Stimmthema. Es ist halt so, du hast ja eine sehr, sehr charismatische und sehr, sehr erinnerungsstarke und sehr polarisierend. Nee, polarisierend ist die gar nicht, sondern einfach nur wiedererkennbare Stimme. Wie empfindest du das so ganz? Du weißt ja, dass du so eine Stimme hast und du weißt ja auch, dass sie nicht alltäglich ist, was ja eigentlich eine total geile Geschichte ist. Ich habe nur früher öfter mal von Schauspielerinnen speziell gehört, dass die, wenn die ungewöhnliche Stimmen hatten, im Schauspiel oft gehört haben, boah, mit der Stimme jetzt mal ganz ehrlich, das kannst du mal völlig vergessen. Also, und wo ich dann Schnappatmung bekomme, weil ich sage, ey, genau seine Stimme suche ich aber. Und wie kann es sein, dass irgendwelche Spackos da draußen erzählen, hey, mit der Stimme kannst du gar nichts zerreißen. Ich finde es irgendwie furchtbar. Wie war das denn bei dir, als du so merktest, die klingen ja alle anders und auch im Synchron sind's halt, bist du da festgelegt eigentlich auf dem Fach? Oder machst du oft so die nöhlenden Mädels? Oder wie ist das? Ich weiß.
Ja, ich glaube.
Auf die Gefallen, dich jetzt hier zu dissen wegen deiner Stimme, was ich nicht tue, weil ich bewundere deine Stimme. Ja, ich finde die mega.
Ich glaube schon, dass man ja immer so eine Richtung hat, in der man, oder eine Richtung, in die man besetzt wird.
Mhm.
Variiert aber auch nochmal von den Aufnahmeleitern, finde ich. So jeder sieht einen ja ein bisschen woanders, was auch sehr schön ist, damit man immer das Gleiche macht.
Ja.
Aber ich habe es vor allem gemerkt, als ich gerade so in der Teenie-Zeit, dass ich da natürlich nicht die Highschool-Tussi irgendwie gesprochen habe, die da in der Hauptrolle ist und so ein super Mädchen und da irgendwo in den Höhen rumfliegt. Dafür bin ich natürlich nicht besetzt worden, sondern eher für die vielleicht ein bisschen kernigere oder irgendwie so.
Man muss ja aufpassen, was man sagt heutzutage.
Ja, man muss aufpassen, was man sagt.
Also Blondchen darf man jetzt nicht mehr sagen.
Nee, Blondchen darf man nicht. Ich habe schon Tussi gesagt.
Ja, eben, das ist auch schon.
Darf ich auch nicht sagen.
Ja.
Also ja, aber dann, ich habe immer öfter mal die Rollen bekommen, die vielleicht ein bisschen zu sehr Alkohol zugeneigt waren oder irgendwelche krassen Mädels, die irgendwie auf der Straße unterwegs sind. Das sind so die Rollen, glaube ich, die ich schon oft bekomme. Was aber auch Spaß macht, weil ich damit natürlich auch was spielen kann. Was mir auch Freude macht.
Eben, ich sehe es eher als was Positives.
Und ich eben, weiß, ich werde jetzt nicht unbedingt, wenn man eine schöne, glockenklare Stimme sucht, wird man mich mit Sicherheit nicht besetzen.
Ja, eben, Ecki sagt doch gerade, ihre Stimme ist doch Granate. Ja. Klar, absolut. Ja.
Und vielen Dank.
Stimme ist ja Spiegel der Seele.
Ja, aber auf der anderen Seite ist es ja auch so, du kannst ja nichts dafür. Also die ist gegeben, diese Stimme. Ja, du kannst vielleicht schlecht mit ihr umgehen oder du kannst sie pflegen. Aber ansonsten, du bist damit geboren und dann kannst du gucken, was du draus machst.
Also. Nein, aber das ist ja auch genau das, weißt du, mit so einer Stimme kannst du, weißt du, in dieser Stimme hört man ja schon Leben. Und somit bist du natürlich festgelegt auf Rollen ein bisschen, wenn man so engstirnig denkt, festgelegt auf Menschen, die was erlebt haben. Die sind natürlich auch mehrschichtiger und somit gibt es mehr zu spielen. Also ich sehe das ja grundsätzlich als was ganz Positives. Es ist nur manchmal in manchen Besetzungsprozessen wird halt nicht so weit gedacht, sondern da wird halt, ich will aber das Klischee bedienen und so. Das ist halt ein bisschen doof. Ich finde deine Stimme unfassbar gut und ich würde gerne mehr aufnehmen und wir haben ja einige Sachen versucht und das wird nicht das Letzte sein, auf jeden Fall. Da bin ich mir ganz sicher. Wie stehst du denn zu dem Thema grundsätzlich, ich gehe jetzt mal nach Berlin, weil da würde ich sicherlich mehr machen, was ja nicht immer stimmen muss. Also du bist ja hauptsächlich in München unterwegs.
Ja.
War da mal der Gedanke, komm, ich gehe mal dahin, wo jetzt im Moment der Bär steppt?
Also ich bin für einzelne Projekte auch immer mal nach Berlin. Mhm. Und ich weiß, das sind ja wirklich unglaublich viele meiner Kollegen in den letzten Jahren nach Berlin gegangen. Alle sind sie verschwunden und werden hier vermisst von den Studios. Es war eigentlich für mich nie so eine Überlegung, die ich hatte, wegzugehen. Auch weil ich einfach privat super irgendwie verbunden bin mit München und hier meine Familie habe, meine Freunde. Klar. Deswegen war das immer alles schön und angenehm und bequem auch, weswegen ich da nie so richtig drüber nachgedacht habe. Und jetzt habe ich schon gemerkt, gerade auch nach den letzten anderthalb Jahren, in denen ich zwar schon gut zu tun hatte, aber man dann ja doch sehr in diesen Rhythmus kommt, weil man vielleicht auch nicht so viel Privatleben hat oder wahnsinnig viel seine Freunde sehen kann, dann ist es ja schon dieser relativ monotone Rhythmus, mit dem man irgendwie morgens ins Studio und dann nachmittags ins andere und da kennst du alle und da kennst du alle, sodass ich schon auch mal den Gedanken bekommen habe und auch momentan überlege, es vielleicht auch mal für eine Zeit zu machen. Mhm. Einfach für neue Eindrücke und um sich auch mal wieder eine Herausforderung zu stellen, weil ich glaube, dass man schon auch sehr schnell ein bisschen in der Bequemlichkeit verloren gehen kann, die man irgendwann vielleicht auch erreicht, wenn man die Studios kennt und weiß, dass man gebucht wird, dann muss man dann ab einem gewissen Punkt, dann ist es auch mal irgendwann, ist es dann vielleicht ein Selbstläufer und die Leute rufen dich an und du trägst dir deine Termine in den Kalender ein und musst eigentlich, abgesehen von deinem Job, wenn du im Studio stehst, gar nicht so viel leisten und dich eigentlich auch nicht so vielen neuen Situationen aussetzen. Und da habe ich gemerkt, ich bin auch anfällig für Bequemlichkeit und habe schon gemerkt, da muss ich mir jetzt schon selber vielleicht mal in den Hintern treten, um mal wieder was Neues zu erleben.
Ja. Guck an. Ja. Kann ich nachvollziehen. Aber auf der anderen Seite, ich habe für mich selber das Thema Dankbarkeit groß gelernt, also auch in der Corona-Zeit. Also es hat nichts damit zu tun, auch, mein Gott, wirtschaftlich war ja vorher schon alles nicht so ganz so rosig und man ist ja immer in Wellenbewegungen unterwegs. Es gibt immer Phasen, wo es super ist, Phasen, wo es nicht so dolle ist. Und ich glaube auch, für mich war ein ganz großer Anker zu sagen, okay, wofür bin ich dann in dem Moment dankbar? Und jetzt mal ganz ehrlich, du verdienst deinen Lebensunterhalt mit einem Job, der dich jetzt nicht 100% fordert, weil du einfach schon so routiniert bist, wo du mit eigentlich netten Menschen jeden Tag in diversen Studios unterwegs bist.
Nein, und der, oh Gott, das soll auch überhaupt nicht.
Nein, das ist, meine ich, nee, so weit, wollte ich es auch gar nicht bashen, ja, in der Richtung, sondern einfach ganz grundsätzlich auch mal zu sagen, hey, das ist eigentlich echt auch ein Privileg und ich kann verstehen, dass man aber den Kitzel nochmal haben will. Dass man einfach sagt, okay, ich möchte mal wieder einfach mal nochmal verunsichert werden auch. Also ja, mir geht es oft so, ja, dass ich einfach sage, ich möchte einfach irgendwas machen außerhalb meiner Comfortzone. Und einfach mal drüber hinausgehen und einfach sagen so, oh, könnte
eben, und das könnte ich ja, könnte man ja auch in sonst was machen. Das könnte ja auch, könnte ich auch in einem Hobby machen. Ich könnte jetzt auch sagen, ich fange jetzt an.
Was ist das, Musical?
Genau. Ja. Davor hätte ich auch Angst.
Ja, genau.
Gut zu oder wissen. Was weiß, ja, ich, oder zu sagen, ich fange jetzt an zu klettern oder, also ja, es könnte ja sonst was sein.
Ja, klar.
Und ich bin extrem dankbar, ja. Ich meine, es ist das Schönste, was, mhm, dir passieren kann, dass du einen Job hast, den du auch noch gerne machst, ja, den ich als Kind angefangen habe, als Hobby, wenn man so will.
Ja, klar,
also als natürlich etwas, was ich in meiner Freizeit machen würde. Ja. Das als Beruf machen zu können, ist ein riesiges Geschenk. Und ich glaube, dass das einfach auch nur damit zu tun hat, dass ich auch so früh angefangen, mhm, habe und man dann vielleicht, das ist vielleicht so diese typische Midlife-Crisis, die ich vielleicht ansonsten jetzt in 15 Jahren hätte.
Ich wollte gerade sagen, ja, genau.
Und die ist jetzt vielleicht dadurch so ein bisschen, ist so ein bisschen vorverlegt. Und ist jetzt auch, mhm, keine richtige Krise, weil ich nicht, ja, am Verzweifeln bin oder unglücklich bin,
ja, ja,
sondern weil ich einfach nur ein bisschen eine neue Herausforderung suche.
Machst du Hörspiele?
Ein bisschen.
Solltest du ein bisschen mehr machen?
Ja.
Weil ich habe eine Sache wirklich gelernt, weil auch viele aus dem Hörspielsektor in dieser Gruppe so wahnsinnig aktiv sind. Ey, das ist eine ganz andere Welt. Und das ist nochmal, es ist ähnlich toll wie die Synchronwelt hier, weil die auch sehr familiär ist und sehr, ja, treu auch irgendwo. Und das finde ich eine ganz gute Geschichte. Und es ist nochmal eine ganz andere Geschichte, weil du eben nicht abnimmst, was dir gezeigt wird, sondern du kreierst wieder ein bisschen mehr. Und das, also da gucke ich mal rum, wer ist denn gerade hier noch dabei? Thomas, bist du noch dabei? Genau, zum Beispiel, ne? Oder Kim, wenn er zuguckt, der Ecki kann da sicher auch ein Lied davon singen, weil Hörspiele sind eine ganz andere Geschichte.
Das ist was ganz Tolles und vor allem, ja, hast du da ja auch wirklich diese Vorbereitungszeit, ja, dass du...
Manchmal.
Im Idealfall.
Ja, im Idealfall. Nein, also bei größeren Rollen sowieso, aber jetzt mal bei 5 kleinen Rollen.
Nein,
hast du
klar.
Keine.
Aber ja, ich finde eben gerade auch diesen Prozess spannend, dass man, mhm, davor eben auch wirklich sagt, gut, ich setze mich da jetzt mal hin, ich bereite was vor, ich bereite eine Rolle vor,
ja,
und vor allem eben ja auch beim Hörspiel. Im Idealfall, wenn du zusammen aufnehmen kannst mit anderen Sprechern, ist es schon eine ganz eigene Erfahrung und was Tolles, weil du eben wirklich miteinander spielen kannst. Und das hat,
ja,
das hat wirklich Elemente vom Dreh, vom Schauspiel, dass du wirklich so ein bisschen in eine Welt abtauchst und eben, mhm, dich nicht wie beim Synchron jetzt von einem Take zum nächsten hangelst.
Christina hat gerade geschrieben, sie wollte dir auch vorschlagen, singen. Genau, und dann mal wieder so ein bisschen.
Ja.
Ecki, wir wollten doch irgendwie Live-Hörspiel nächstes Jahr machen, ne? Das ist dann nochmal ein nächster Kick.
Ich brauche Gesangsunterricht. Hat jemand einen Vorschlag?
Viele. Ja, ich nehme mir selber gerade aktiv. Ja.
Machst du?
Ja, ja, klar.
Und was machst du dann? Bist du dann also spezialisiert auf irgendwas? Auf jetzt irgendwie, machst du jetzt dann Pop-Gesang oder einfach komplett also Stimmbildung?
Eher so die Gitarren- und Whisky-Fraktion. Eher so das.
Wie da der Unterricht abläuft, weiß
lustig
ich nicht.
Lustig, sehr, ja, schön, sehr schön. Nein, natürlich müsste ich noch mehr Unterricht haben. Ich habe jetzt tatsächlich angefangen, mit einem guten Freund von mir zu arbeiten, der eigentlich Tenor ist,
mhm,
um mal was völlig anderes zu machen und auch diese Atmung mal ein bisschen zu lernen. Aber nachdem ich jetzt gerade am zweiten Album schon sitze und viel singe, wäre es mal an der Zeit, da ein bisschen das auch mal zu beherrschen. Finde ich ganz gut eigentlich. Ja, vor allem, wenn wir nächstes Jahr live spielen wollen, dann muss es ja auch über mehrere Stunden oder,
ja,
zumindest 2 Stunden.
Dass man das auch aufrechterhalten kann.
Genau, das ist ja, das war einen Song mal singen, okay, aber 10?
Braucht man die Ausdauer.
Genau, ja. Ecki, genau, du hast gerade geschrieben, ja, aber kein Hörspiel in der Pipeline, das finden wir noch. Thomas, Kim, je nachdem, wer zuguckt, wir finden da was, genau. Genau, Christine sagt, ihr sucht auch, habt ihr Tipps? Ja klar, ich kenne extrem viele Gesangslehrer. Kommt drauf,
okay,
an, was
also
man machen muss.
Müssen wir später nochmal sprechen.
Genau. Erzähl mir mal ganz kurz, wenn man jetzt mal das Sprechen und Schauspiel außen vor lässt,
ja,
Blöde Frage jetzt, aber ich finde es spannend. Was macht dich als Mensch eigentlich aus? Was kickt dich? Was ist das, wo du sagst, oh, das macht mir tierisch Spaß, da komme ich in den Flow-Zustand. Weißt du, Flow-Zustand, sagt dir das was? Das ist der, wo du die Zeit vergisst.
Du meinst
das also mal wie jetzt, wo ich dann sage, ach, echt, die Stunde ist schon längst um. Ist ja geil. Ja.
Tatsächlich.
Ja. Genau. Genau.
Also ich bin, glaube ich, ein sehr geselliger Mensch. Und ich würde ich mich mal so weiß einschätzen.
Ja. Habe ich gehört.
Ich
ja.
bin, also die Zeit vergeht wie im Flug und mein Herz geht auf, wenn ich irgendwie wenn ich mit Freunden zusammen sein kann. Das ist das Schönste, was es gibt, aber das geht, glaube ich, allen so.
Ja.
Und ansonsten, mir geht es oft so beim Kochen und beim Backen.
Ach komm.
Das ist so ein Ding, was ich eigentlich sehr, also das mache ich relativ selten.
Ja.
Aber
findest du andere auch gut oder findest du es nur du gut?
Das finden.
Also schmeckt's?
Ich mache das meistens für Freunde und Familie dann an Geburtstagen. Die sagen nichts, ja. Die haben sich aber zumindest auch in den Folgejahren dann was gewünscht. Das würde ich als okay. ausreichend gutes Feedback ja. einstufen.
Ja, ja, jemand, der wieder zurückkommt.
Ja, genau. Ja, genau. Mhm. Und das ist so eine Sache, da nehme ich mir dann manchmal ganz gerne so ein Projekt an, sage, okay, ich mache jetzt so und so irgendwie so eine Torte.
Okay.
Und dann weiß ich, okay, das ist dann ein Tag, der da drauf geht. Und mach dann die verschiedenen Böden, mach dazwischen irgendwelche Füllungen und sowas, setz das Ganze zusammen und mantel das. Und ja. das ist eigentlich so ein Ding, ich kann mich ansonsten gar nicht jetzt extrem dafür begeistern. Ich bin jetzt gar nicht mehr, der unbedingt jetzt irgendwie am Wochenende sagt, oh, ich muss jetzt irgendwie ein Stück Torte essen oder so. Aber das hat irgendwie was relativ Meditatives.
Ja.
Und man hat danach auch das Gefühl, was geschafft zu haben. Mhm. Und das Beste ist am Schluss, ich muss es ja dann auch selbst gar nicht essen, sondern darf es jemand anderem geben. Und im Idealfall schmeckt es dann auch noch und der freut sich. Also das ist irgendwie eine Sache, bei der ich ganz gut runterkomme.
Wobei ich sagen muss, wenn ich kochen irgendwas mache, leider komme ich zu selten dazu, ich mache das wirklich gerne, dann haue ich mir schon so viel davon rein, dass dann irgendwie, weiß ich nicht. Also ich bin,
das beim Kochen finde ich gefährlicher als beim Backen.
Ach, wieso die Schüssel, ganz ehrlich, wenn dann noch dieser
und so. Ja, das mag ich irgendwie nicht so.
Boah. Also ich bin ja bewusst sehr schlampig beim Auskratzen der Schüsseln.
Ich durfte das als Kind, glaube ich, immer schon nicht. Meine Mutter hat immer gesagt, ja, das sind rohe Eier, das darf man nicht. Und ich glaube, das hat sich bei mir so verfestigt, dass ich dann immer, dass ich da gar nicht
so. Na gut, eine Woche später sind rohe Eier auch blöd, aber in dem Moment, wo du es gerührt hast.
Ja, ja, das wurde mir wahrscheinlich nur als Kind gesagt, damit ich da, weil ich ja so verfressen bin, wie wir ja vorhin
stimmt.
schon angesprochen hatten. Ja. Meine Mutter gesagt hat, nein, Finger weg, darfst du nicht. Aber beim Kochen finde ich das gefährlich, dass man da mal probiert und da und dann hast du das irgendwie, hast du eine Soße oder so angerührt, probierst.
Ja, bist du. Entschuldigung. Dann ist nichts mehr übrig. Ja, musst du halt nochmal machen. Macht ja nichts. Ja.
Nee, aber das finde ich gut. Da kann ich auf jeden Fall runterkommen.
Sehr schön. Aber das erklärt auch viel. Viele, die im Kreativbusiness sind, die machen dann irgendwie auch mal Kneipen oder Restaurants auf, weil die einfach sagen, die lieben dann dieses andere. Weißt du, kreativ sein.
Ja.
Eben nicht mit Stimme, sondern mit Geschmack plötzlich.
Also ich glaube, dafür würde mein Talent oder meine Fähigkeiten würden dafür nicht ausreichen. Ja.
Du,
für Familie und Freunde.
Ja.
Ganz.
Ja, ist das super. Was sind eigentlich so Zukunftsaussichten? Jetzt bist du ja relativ jung. Machst du dir eigentlich Gedanken, wo du eigentlich mal landen willst? Oder sagst du einfach Carpe Diem? Mal gucken.
Glaube ich.
Blöde Fragen, ne? Ist gerade.
Ja.
Ja.
Ich glaube, ich hatte schon immer so ein, ja, vielleicht ist es auch Naivität, aber so ein Gottvertrauen, dass irgendwie alles schon immer irgendwie klappt. Und ich glaube, man kann damit richtig auf die Schnauze fallen.
Nur temporär.
Aber ich habe gemerkt eigentlich, so je freier ich eigentlich war und desto zuversichtlicher ich eigentlich durchs Leben gehe, desto besser läuft es auch.
Natürlich.
Ja, weil alles, weil du dir auch nicht diesen Druck machst.
Mhm.
Aber ansonsten, ja, also ich habe jetzt einfach vor, noch mal für eine Zeit irgendwie hier mal aus München rauszukommen. Das ist, glaube ich, so mein nächster Plan. Ein bisschen mehr zu drehen. Aber ich habe jetzt keinen Masterplan für für mein Leben. Also ich habe.
Ach, das glaube ich wäre auch vermessen, das irgendwie zu sagen, ganz ehrlich, weil es wechselt ja eh permanent.
Eben.
Also mein Masterplan vor 10 Jahren sah anders aus als heute. Also
aber du hast einen.
Immer wieder mal.
Ja.
Obwohl, nee, ganz ehrlich, ich glaube, es ist eher so ein, ich fände geil, wenn es funktionieren würde, Plan. Mhm. Also so wie ich gesagt habe, ich würde gerne dieses Jahr unterrichten. Mhm. Also mehr, ich unterrichte ja schon ewig, aber jetzt verstärkt, mache ich jetzt. Ich hatte vor 2 Jahren Bock, eine CD zu machen, hat letztes Jahr funktioniert. Dann Musikvideos zu drehen, hat jetzt aktuell funktioniert. Also das sind alles so Sachen, natürlich gibt es so Etappenziele, aber ich glaube, wenn ich ein einziges Ziel nennen müsste für mein Leben, wäre es Ruhe. Ruhe. Ich glaube, das wäre so mein Lebensziel immer schon gewesen. Irgendwann mal in sich zu ruhen. Und die beste Voraussetzung ist ja das, was du eh machst auch, oder was ich auch mache, einen Job, der einem Spaß macht.
Ja.
Und wenn man jetzt das irgendwie hinkriegt, ich gebe zu, so ein großes Studio war vor Corona eine gute Idee. Jetzt ist es eher so eine mittelmäßig gute Idee. Erhöht es natürlich das Stresslevel so ein bisschen, aber im Endeffekt, solange ich hier mit dem Lächeln reinmarschiere jeden Tag, ist es doch eigentlich gewonnen. Und auch wenn du jetzt mal für ein Jahr nach Berlin gehst und dann plötzlich, wobei ich sagen muss, es sind schon viele für ein Jahr nach Berlin gegangen und sind da immer
und
noch.
Und nie wieder zurückgekommen.
Ja, genau. Das stimmt. Weil man einfach in dem Hamsterrad dann irgendwo auch drin ist, weil man sagt, okay, ich bin jetzt so in diesen Engagements mit drin und in festen Rollen, jetzt kann ich auch nicht gehen. Und dann kommt das Nächste und ja, jetzt kann ich auch nicht gehen. Oh, 10 Jahre. Ui.
Geht wahrscheinlich sehr schnell rum, ja.
Ja.
Aber deswegen, also ich traue mich da jetzt auch gar nicht zu sagen, das und das ist der große Plan. Was ich eben, wie du auch sagst, anstreben würde, ist zu sagen, ja, ich möchte zufrieden sein. Also das auf jeden Fall. Es muss nicht immer sein, dass man muss nicht jeden Tag, ich glaube nicht, dass der Anspruch sein sollte, jeden Tag glücklich zu sein, ja, oder irgendwie, also zu erwarten, dass man von jedem Tag was ganz Großes sich irgendwie sich erhoffen kann. Ich glaube, dass das nicht machbar ist. Aber ich glaube, wenn man eine Zufriedenheit erreichen kann, mit der man weiß, wenn der Tag schlecht ist, der geht vorüber und morgen ist ein neuer und mit einer gewissen Motivation aufstehen kann, ich glaube, dann hat man schon was erreicht.
Das stimmt. Jetzt wirkst du auf mich ja wahnsinnig positiv in allem. Du hast es vorher so auch mal Naivität genannt, was ich aber nicht unterschreiben würde, sondern du bist einfach ein grundpositiver Mensch. Im Gegenzug hast du es aber gerade gesagt, wenn es ein nicht toller Tag ist. Woran misst du das? Gibt es irgendwas, woran du das so misst? Also klar, uns allen passiert Scheiße. Da brauchen wir nicht drüber reden, das passiert immer. Aber man kann ja auch das Ganze drehen. Also was gibt es so, ohne jetzt zu persönlich zu werden, was sind so Sachen, wo du einfach sagst, okay, oh, auf den Tag kann ich dann auch gern verzichten?
Ich glaube, da müssen schon ein paar Sachen zusammenkommen. Mhm. Manchmal ist es auch einfach nur das Gefühl, man steht vielleicht mit dem falschen Fuß auf.
Ja.
Man hat vielleicht schlecht geschlafen, ist müde, morgens geht schon irgendwas schief, du kriegst, weiß ich nicht, du verpasst die U-Bahn, das funktioniert nicht, da ist irgendwas im Verzug, dann bist du unter, also das sind so Sachen, die einen manchmal vielleicht so ein bisschen die gute Laune nehmen, aber das ist jetzt nichts, was mich irgendwie sofort in eine schlechte, in einen super schlechten Zustand irgendwie versetzt. Ich habe, ja, mein Gott, Sachen, die mich dann irgendwie wirklich runterziehen, sind Streit, ja, wenn man sich mit irgendjemandem, also der Klassiker.
Ja.
Ich finde es schwer, das ist eigentlich spannend, wenn man sich überlegt, was ist es eigentlich, was einem wirklich dazu bringt, dass man sagt, es ist kein guter Tag, denn eigentlich, es muss schon was richtig Schlimmes passieren, dass man sagen würde, es ist heute ein schlechter Tag gewesen. Genau. Ich glaube, manchmal hat man einfach nicht so den besten Tag, um es mal so zu sagen. Aber allein das ist eigentlich schon pessimistisch zu sagen, dass man...
Ja.
Das hast du mich erwischt.
Nee, für mich ist wirklich, was mich da so immer beschäftigt hat, war genau dieser Punkt, okay, was sind so Sachen, die mich runterziehen? Stau. Zu spät kommen. Für mich ist das Schlimmste, was je passieren kann, ist, wenn ich zu spät komme.
Ja.
Da werde ich auch echt unausstehlich, wenn ich merke, okay, ich muss dann und dann dort sein und ich schaff's nicht. Dann kriege ich Schweißausbrüche, werde wütend, fahre wie eine gesenkte Sau und also wirklich bin ich kein angenehmer Zeitgenosse. Und auch da habe ich für mich entschieden, es gibt Dinge, die kann ich nicht ändern.
Ja.
Wetter, Stau, ich kann früher losfahren, das ist meine Blödheit.
Ja. Man kann sich aber sein Leben lang drüber aufregen, wenn man nichts dagegen macht.
Und das bringt
macht.
Eben nichts. Nichts. Und das bringt gar nichts. Und deswegen, okay, die Dinge zu akzeptieren, die man nicht ändern kann. Du hast vorher auch gesagt, bei Jobs auch mal Nein sagen, nicht dabei sein. Das finde ich schon mal ganz gut. Und sagen, muss ich mich zu sehr verbiegen, tut mir nicht gut.
Ja.
Das ist schon okay und das sollte man sich immer irgendwie leisten. Und die 20%, die man im Leben so machen kann, also ich habe das für mich auch so 80-20-Regel. 80% kann ich nicht beeinflussen. Facebook geht nicht, ja, davon geht die Welt jetzt nicht unter, aber es nervt mich beim Streaming, so wie vorhin. Da war ich dann so ein bisschen kurz vor Schnappatmung, genau, das ist einfach so. Aber, oder beim synchronen Hängen und dafür nächsten Termin irgendwie nicht pünktlich schaffen, ja, das sind Dinge, okay, make the most of it. Dann ist es einfach so. Und wenn du sagst, okay, ich finde es jetzt hier so ein bisschen nicht mehr ganz so challenging, wie ich es gern hätte, dann machst du halt einen Tapetenwechsel und schaust mal, was
total
passiert. Und das ist einfach so. Und das ist aber das, was wir beeinflussen können. Was mich jetzt noch zum Abschluss so ein bisschen interessieren würde, weil ich habe heute versprochen, das Limit von 1,5 Stunden zu halten und wir sind jetzt eh so schnell durchgeprügelt. Das ist eh Wahnsinn. Die Zeit verging echt wie im Flug. Wie definierst du für dich selber Erfolg? Du darfst auch kurz drüber nachdenken, weil das ist gar nicht so easy. Hätte ich dir vielleicht vorher die Frage mal stellen sollen. So unvorbereitet ist natürlich so ein Thema. Das war jetzt fies.
Das war natürlich fies. Du hast ja schon gesagt, irgendwas kommt noch.
Ja klar, logisch. Habt ihr, so ganz easy wird es nicht. Ja.
Ich glaube, für mich ist Erfolg wirklich gekoppelt an diese Zufriedenheit und die Chance zu bekommen, Dinge auszuprobieren und Dinge machen zu dürfen. Und im Idealfall jetzt im beruflichen Kontext natürlich dafür auch noch Geld zu bekommen, also dass ich dafür bezahlt werde, dass ich mich eigentlich ja, künstlerisch austoben darf und Dinge ausprobieren darf und jeden Tag was anderes machen kann, das ist für mich Erfolg.
Dann würde ich sagen, bist du eine sehr erfolgreiche Sprecherin.
Könnte man dann so sagen.
Ist so geil.
Ist doch mega.
Ja, eben.
Bin ich sogar noch mit einer neuen Erkenntnis hier rausgekommen.
Ja. Nee, weil das war auch in einem Kurs, was ich hier vor kurzem hatte, war es darum, ja, ich würde gern als Sprecherin arbeiten. Ja. Machst du Aufnahmen? Ja. Liest du Hörbücher manchmal? Ja. Herzlich willkommen, du bist Sprecherin.
Du bist Sprecherin.
Fertig. Ja. Das ist so. Weil man oft sich dann, für mich ist wirklich auch ganz wichtig, wie definiere ich Erfolg? Und das zeigt mir immer wieder, das ist mein Kompass, der so ein bisschen ganz gut funktioniert. Was ist Erfolg? Erfolg ist ja im simpelsten Fall immer, wenn du ein Ziel dir setzt und es erreichst, dann bist du erfolgreich, fertig. Ja. Wenn du natürlich Erfolg definierst, ich will 1 Million Follower, dann gibt es Wege, das zu erreichen, 1 Million Follower, wenn du sie kaufst. Aber dann hast du sie eben, ist dein Ziel auch erreicht. Aber wenn dein Lebensziel ist, ich möchte einfach jeden Tag etwas machen, was ich gern mache, dann ist es doch eh schon ganz geil. Ja, genau. Wenn du es dann koppelst mit sorgenfrei, dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Aber okay. Aber auf jeden
Fall. Wir wollen es ja nicht übertreiben.
Genau, wir wollen es ja nicht übertreiben. Warte mal, wer hat es gerade geschrieben hier? Ja klar, Ron mal wieder. Ist logisch. Wenn es einer hindübelt, dann eher das Gefühl, angekommen zu sein. Das ist für ihn auch so ein ganz gutes Ziel. Irgendwo angekommen zu sein. Es sind ja immer Etappenziele. Das Leben ist ja endlos. Das ist also nicht endlos im Sinne von irgendwann ist es, ne, final.
Irgendwann, ja.
Aber die Weiterentwicklung. Es gibt ja keine Ziellinie außer der 6 Feet Under. Aber im Absolut. Prinzip, wenn du sagst, okay, ich habe das und das als Ziel mir gesetzt, ich will eine Hauptrolle bei XY sprechen, dann hast du das irgendwann und dann kommt das nächste Ziel. Dann machst du ja weiter. Und so werden ja auch Erfolge dann definiert. Was würdest du einer 18-jährigen Leslie mit auf den Weg geben, die gerade mit einem Regisseur gearbeitet hat, der sie scheiße fand? Was würdest du der mitgeben?
Ich glaube, da würde ich sagen, atme tief durch. Der Termin geht auch zu Ende. Und in dem Moment dreht sich nicht die ganze Welt um dich, wie du in dem Moment vielleicht denken magst, sondern jeder kommt mit seinem eigenen Anliegen in die Situation, wie du ja vorhin auch sagtest. Es geht nicht nur um dich alleine. Und ich glaube, mach weiter, sei fleißig, mach deinen Job gut. Und ich glaube auch vor allem, sprich auch mit anderen. Also unterhalte dich mit Kollegen, tausch dich aus. Was die für Erfahrungen machen, es hilft oft zu wissen, dass man in der Situation nicht alleine steckt, es anderen genauso geht. Weil das genau dieser Vergleich ist, der für uns oft fehlt in dem Beruf. Und damit meine ich nicht, dass man anderen Leuten irgendwas nicht gönnt oder sagt, ich bin besser, ich bin schlechter. Ja.
Ich schreibe nur gerade, hau ihm auf die Fresse. Sie muss ich gerade grinsen.
Genau. Ja, das wäre auch eine Möglichkeit,
genau.
Nein, aber ich glaube, dass das wirklich hilft, mit anderen sich auszutauschen. Ja. Weil wir eben nicht mehr mit anderen im Studio zusammen gelernt haben und auch den Älteren vielleicht dabei zusehen konnten. Ja, also fehlt manchmal die Relation, was ist normal, wo sollte ich mir Sorgen machen. Da muss man irgendwie, an dieses Wissen muss man irgendwie anders kommen.
Ja, ich glaube, wichtig ist einfach nur zu wissen, dass man sein Möglichstes getan hat. Also ich denke mir das auch total oft. Wir haben jetzt im Privaten natürlich durch das Lockdown, Kind in der Schule, pubertierend, bist du natürlich auch so, dass du sagst, boah, irgendwie läuft das alles nicht gerade rund und Kinder drehen eh gerade komplett am Rad, weil denen Sozialkontakte genommen werden, was ja essentiell wichtig ist. Übrigens auch eben an Kindern im Synchron. Ohne Sozialkontakte wird das eine ganz schöne Ego-Show. Manchmal, das ist leider so. Und natürlich ist man als Eltern dann da und sagt, hey, verdammt, was habe ich denn falsch gemacht? Oder was habe ich denn versemmelt? Und in Wirklichkeit, wenn man dann sich mal unterhält und dann merkt, okay, wenn du hinter den Vorhang guckst, andere haben die gleichen Zweifel, dann ist es schon sehr heilsam. Also auch zu merken, okay, nobody is perfect. Perfektion ist sowieso furzlangweilig. Und Ecken und Kanten sind das, worauf es ankommt. Und wenn du eben dich austauschst mit jemandem und sagst, hey, also A, wird es, glaube ich, niemand zugeben, hey, die Performance lief nicht gut. Weil normalerweise musst du als Sprecher natürlich aus dem Studio gehen oder auch Schauspieler vom Dreh. Das ist mega. Also ey, Survival Mode, alles mega, alles geil. Aber wenn du hinter die Kulissen schaust, wenn du das mal darfst, kämpft ja jeder mit den gleichen Themen. Also ich bin überrascht, was das Wichtigste, was ich aus meinen Kursen jetzt mitgenommen habe, ist, wie viele Menschen die gleiche Baustelle haben. Also diese Unsicherheiten, ich glaube, ich habe die unfassbar genervt in der letzten Challenge jetzt gerade mit dem Satz, du bist genug. Weil den kann man gar nicht oft genug sagen, finde ich. Also gerade so dieses, und das, wenn, weißt du, auch da vom Mikro, wenn du sagst, okay, ich performe sowieso super. Also wenn du weißt, okay, da kann jetzt nichts schief gehen oder ich sitze genau auf 4 und ich sitze drauf und treffe die Stimmung, dann ist es nur Geschmack. Und wenn du das aber weißt, dann kann dir auch da gar nichts mehr passieren und dann steckst du es, glaube ich, auch leichter weg. Also ich glaube, professionelles Rangehen gepaart mit, ach, leck mich doch, ist eine ganz gute Kombi. So wie es der Ron auch geschrieben hat.
Ja.
Und ich glaube, das ist etwas für gerade so die Jungen, die jetzt reinstarten.
Ja, und ich denke auch, sagen zu können eben mal, manchmal hat man aus irgendeinem Grund eben vielleicht keinen so guten Tag in der Arbeit. Ja, du kannst es ja davor manchmal gar nicht sagen, was auch immer es sein mag.
Genau.
Und dann kann man ja auch damit offen umgehen. Ja, dann kann man sagen, es tut mir leid, irgendwie ist heute nicht mein Tag. Ich weiß, es dauert ein bisschen länger. Und niemand wird dich komisch angucken, sondern ne, also man stößt eigentlich nur auf Verständnis und alle sagen, kein Ding, kriegen wir auch so hin.
Ja, vor allem.
Also ich glaube, der Anspruch kann eben nicht sein, jedes Mal perfekt abzuliefern, sondern eben das Beste zu geben, was man in dem Moment kann.
Ja. Genau, bestmöglich.
Ja.
Und das ist okay. Solange man das, glaube ich, machen kann, kann eigentlich gar nicht viel passieren. So sehe ich das. Ja. Ich war auch sehr skeptisch, ob das im Streaming hinhaut. War so 10 Minuten vorher, hast du mitbekommen.
Ja.
War ja so, hey, scheiße.
Aber du hast dran geglaubt und es hat fast geklappt.
Ich hätte das Ding in der Luft zerfetzt, wenn es nicht funktioniert hätte. Das weiß der Rechner auch.
Genau. Ja, der hat es gespürt.
Ja, genau. Hilft nichts. Leslie, es war super schön. Wir haben viel geredet, das Bier ist noch nicht mal leer.
Stimmt.
Und ich hatte hier noch ein zweites
zur Reserve stehen. Weil wir so viel gequatscht haben.
Super toll. Also mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht und ich wünsche dir wirklich 1000 Hörbücher, Hörspiele und irgendwas. Nein, wirklich,
danke.
Weil ich finde, du hast auch diese Stimmtiefe im Sinne inhaltlich von der Seele her, das muss gehört werden. Und ich finde es mal viel zu schade, wenn es nicht gehört wird. Ich finde ja auch, man hat ja als Sprecher oder als Künstler einen Bildungsauftrag und man muss ja rausgehen. Und du hast ja auch die Verpflichtung, mach mal mehr. Ja. Und ich weiß nicht, was man bei dir noch mehr machen kann, aber Ecki war jetzt auch schon der Meinung, also ich glaube, die Idee mit dem Hörspiel live fand er schon mal ganz gut. Ja, das wäre eine Geschichte, weil das kickt auch nochmal und das ist immer eine ganz andere Geschichte. Ich habe noch eine Idee, die gebe ich dir nachher gleich mal mit, was du machen könntest, was tierisch Bock macht. Genau. Ah, siehste. Hm. Ron mal wieder, ne? Noch besser als die außergewöhnliche Stimme finde ich die wirklich perfekte Aussprache, ohne gekünstelt zu wirken. Vielen Dank.
Oh, danke. Ja. Vielen Dank. Und das, wo ich schon die ganze Zeit so rumeier bei allen Sachen, die ich versuche, hier in Worte zu fassen. Ich
weiß nicht, was du meinst. Ja.
Ja, genau. Aber danke, Ron. Er hat es immer sehr schön zusammen auch gefasst,
total,
was ich versucht habe auszudrücken.
Ja, nee, Ron ist super. Und ich hoffe, ihn auch sehr bald hier auch mal in einem Talk begrüßen zu dürfen. Erzähl jetzt hier noch ein bisschen. Aber da kann man ja reinschreiben, wie war das, Run for President oder so ähnlich, zumindest als Talkgast. Kriegen wir noch hin. Schön, dass du da warst, schön, dass du dir Zeit genommen
Vielen
hast.
Vielen lieben Dank für die Einladung.
Ja, war ja sehr schön. Spontan. Alana ist ja leider krank und hoffentlich ist sie nächste Woche wieder gesund. Die kümmert sich ja hier immer wunderbar um die Termine.
Damit sie sagen, die hätte ich dir nicht eingeladen.
Doch, ich kenne ja ihre Liste. Deswegen, du warst da ja drauf. Die haben ja zusammengearbeitet.
Ja, gute Besserung an Alana. Und danke.
Und hoffentlich sehen wir uns auch hier ganz bald mal wieder im Studio. Genau, weil die Versicherung macht jetzt wer anders. Wir wurden nochmal angefragt und irgendwie auch Buyouts, aber irgendwie macht das jetzt wer anders.
Schweinerei.
Total.
Aber so ist es.
So
dafür
ist
kommt
es.
Was Neues.
Hoffentlich hast du trotzdem die Buyouts und wurdest angefragt. Ich glaube, Philipp wurde angefragt. Genau. Genau. Genau, lass uns nicht weiter drüber reden.
Darüber sprechen wir wann anders.
Genau. Auch euch draußen, super, dass ihr dabei wart. Wir müssen mal gucken, wie wir das weiter mit dem Streaming so machen. Facebook wackelt ein bisschen, YouTube hat auch ein bisschen gewackelt heute. Aber es wird ja größtenteils nachgeguckt. Ich habe mit Schrecken festgestellt, die Episode letzte Woche habe ich noch gar nicht auf Facebook hochgeladen. Das sollte ich jetzt mal ganz schnell machen. Und auf Spotify fehlt sie auch noch. Ich gelobe Besserung, aber letzte Woche war auch echt randvoll. Hoffentlich wird es auch jetzt wieder ein bisschen entspannter. Hoffentlich wird es nicht entspannter, weil fühlt sich gut an. Eine Aufgabe zu haben, ist super. Schön, dass ihr dabei wart. Guckt gerne wieder rein nächste Woche. Stimme zum Marke der Live-Talk am Donnerstag, 19 Uhr. Und hier nochmal danke, Leslie. Schönen Abend noch. Da ist die Kamera. Genau.